ihr Podcaster kommen.
Nein. Please don't. Just straight.
So, der wievielte ist denn das?
Das mein Jingle Bells oder so?
Es war eh
just
immer
straight. Ich kann keine Weihnachtslieder hören mehr heute.
Okay, passt, dann bleibt das das Opening. Herzlich willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir vor den Mikros sind wieder Michi Leitner.
Hallo.
Und Patrick Rammer.
Hallo.
In unserem 218. Podcast lassen wir das Jahr 2024 Revue passieren in unserem Best-of-Podcast. Also, fangen wir an. Ja, wir sind hier, wir sind zu dritt. Die Anne hat es leider nicht zu dem Podcast geschafft, deswegen gibt es eine kleine Programmänderung. Wir wollten eigentlich über The Substance reden. Wer sind wir? Wir sind Flip the Truck, der österreichische Filmpodcast. Wir sind vier Leute, die nicht im gleichen Kinosaal sitzen sollten, es aber immer wieder tun. Und wir hätten uns den neuen, mega erfolgreichen Film The Substance genommen von Coralie Fachot. Und dazu drei weitere Filme ausgesucht, die thematisch zum Programm passen, weil wir aber bei dem Film extrem starke Meinungen haben und wir auch nicht wollen, dass die Anne da quasi nicht ihre Meinung zu The Substance mitgeben kann. Haben wir gesagt, nein, lassen wir das einfach, beenden wir das Jahr, machen unseren, wie geplant, unseren Best-of-Podcast und starten dann alle gesund nächstes Jahr in den Podcast mit The Substance. Dementsprechend gibt es unsere klassische Retrospektive im Dezember, das heißt vielleicht ein paar Filmtipps fürs Jahresende, welche Filme sollte man gesehen haben, was hat uns sehr gefallen. Wir werden keine Top-10-Liste machen, wir werden so machen, dass jeder von uns drei Filme ausgewählt hat aus dem diesjährigen Programm und die dementsprechend einfach präsentiert und wir werden die Anne mit The Magic of Editing irgendwie dazuschreiben, schneiden. So. Gut, ihr merkt es vielleicht an meiner Moderation, das Jahr ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Wir haben es trotz Kind geschafft, 11 Folgen für Flip the Truck aufzunehmen. 12 waren das Ziel. Wir sind leicht unter unseren Kennzahlen geblieben, starten aber dann trotzdem in alter Frische im neuen Jahr und freut mich, dass das quasi, dass der Podcast auch babysicher wurde mit den ein oder anderen Flexibilitäten des Teams, die natürlich dankbar hier lobend anerkannt werden. Danke Leute, dass wir da im Kinderzimmer sitzen, an die Wand gepfercht und irgendwie schauen, dass wir diese Folge noch runter machen, also runter aufnehmen. Boah, ich bin froh, dass, ganz ehrlich, ich muss sagen, ich bin froh, dass wir nicht über das Substance reden. Ich habe richtig Angst gehabt, das ist ein total wichtiger Film, das ist mega wichtige Themen und dann nicht mega hyper-focused sein am Ende des Jahres zwischen den ganzen Weihnachtsfeiern. Nicht ideal. Rückblick 2024. Was waren eure High- und Lowlights? Was waren Überraschungen? Nehmt mal eins von diesen Dingen, die ich euch gesagt habe und kommentiert zum Beispiel ja Patrick.
Ja, ich finde, wir könnten unten anfangen und uns dann nach oben arbeiten. Also ein Lowlight war leider Megalopolis. Wir hatten ja...
Leider?
Naja, schon.
Kannst du nur kurz sagen?
Megalopolis ist Francis Ford Coppolas
Magnum Double Chocolate.
Genau. Mhm. Sein letzter Film, auf den er schon seit 40 Jahren machen wollte, nie die Finanzierung gefunden hat. Er hat Teile seines Weinreservoirs verkauft, um 120 Millionen aufstellen
zu können. Die Reichen leiden wirklich heutzutage.
Ja, um das Geld aufstellen zu können, um diesen Film zu machen. Schreibt 40 Jahre dran, wirklich das kleinste Detail, bla bla bla. Und dann kommt der Film halt raus und wird komplett zerrissen. Und ich habe mir halt gedacht, so ein okay, gut, ja, diese Filme, die dann meistens so ein, oh, wir haben viel erwartet und bla 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 und hat nicht funktioniert und so ein Scheiß und wie furchtbar ist es, ich meine, so, gut, ich meine, den lieben jetzt einfach alle zu haten. Und ich bin mir sicher, da ist irgendwo eine gute Idee drin. Und ich bin mir sicher, er ist zumindest interessant. Und da gibt es sicher irgendwas, was leiwand ist. Und ja, dann bin ich halt ins Kino gegangen und es war sehr schnell klar, dass das jetzt nicht der Fall ist bei dem Film. Es gibt halt lustige Sequenzen und ich verstehe, warum kein Studio gesagt hat, ja, Francis Ford, da hast du das Geld, das du brauchst. Und es ist einfach, es ist schon anstrengend und es macht alles sehr wenig Sinn und es ist halt ein Epos auf bla bla bla, auf den Untergang einer Zivilisation und du hast Shia LaBeouf, der Trump oder sich selber spielt und du hast lustige Dialoge, die überhaupt nicht funktionieren und du denkst halt, ah, aber ich mag alle diese Schauspieler und Schauspielerinnen irgendwie und man sieht ja, wie sie sich bemühen. Ich meine, Dustin Hoffman kommt wieder vor. Ist, glaube ich, aus dem Retirement zurückgekommen, um noch einmal quasi mit ihm für Ford Coppola zu drehen. Du hast keine Ahnung, wie in aller Orbit Plaza, die hat wenigstens Spaß dabei, die weiß, worin sie ist, aber funktioniert halt leider hinten und vorne nicht. Es gibt eine Sequenz, da nimmt er einen Turban ab und auf einmal doppelt sich sein Gesicht 10-mal und er spielt indische Musik, so aus dem Nichts und da sitzt halt da und denkst du, ja, es wundert mich gar nicht mehr, dass so eine Szene kommt, aber es ist halt wurscht. Der Film macht halt leider nicht mal zum Hate-Watch. Vielleicht, wenn man in einer Gruppe ist und dabei sauft, dann ist vielleicht Hate-Watch lustig, aber das willst halt auch nicht irgendwie vom Abschiedsfilm von einem von den großen Leuten. Also ja, leider habe ich da nicht viel Interessantes oder Spannendes in dem Film gefunden, obwohl ich davon ausgegangen bin, trotz der schlechten Bewertungen, die er bekommen hat. Und ich meine, er ist in Cannes zerrissen worden. Das ist halt so ein, ja, okay, gut, das ist halt Cannes.
Kann nichts heißen.
Rumors hat Cannes voll gefeiert. Den habe ich auch gesehen bei Nonstop. Wo das ist halt so, die World Leaders treffen sich, um irgendein Papierl zu schreiben und auf einmal sind alle Menschen weg und sie sind die Einzigen und müssen irgendwie überleben und alles, boah, so ein toller Film und so großartig und so. Ja, er war eh ganz lieb, aber dann kommst du halt drauf, dass halt irgendein Regisseur, der so Low-Budget-Movies macht und jetzt halt auf einmal ein Low-Budget-Movie mit Kate Winslet machen kann. Und dann denkst du so, nicht Kate Winslet, sondern Kate Blanchett. Und dann denkst du so, okay, ja, irgendwas halt da. Okay. Aber ja, Megalopolis, not that fun.
Ich habe dieses Jahr wenig echte Kinozeit gehabt. Also ich glaube, ich habe einen wirklich guten Film im Kino gesehen, das war The Substance, das war sicher mit easiest stark. Der Rest war eigentlich eher durchwachsen und sehr selten.
Aber Wolfi, konntest du von den Filmen, die du dir im Kino angeschaut hast, darauf schließen, dass das Kinoerlebnis vielleicht nicht großartig wird?
Fast immer, deswegen war ich selten enttäuscht. Also zum Beispiel der erste Film, also wie meine Tochter ein paar Wochen alt war so, okay, jetzt habe ich endlich mal Zeit, um 15 Uhr am Samstag gehen wir mich ins Kino und entweder Chantal im Märchenland oder Godzilla X Kong. Ich hätte beide geschaut, Godzilla X Kong, und ich finde es noch immer nicht schlimm, der war keine Enttäuschung, also das war halt Godzilla X Kong, ich meine, ist auch schon egal.
Ich habe keine Meinung, ich bin eingeschlafen.
Und Lowlight war aber in dem Fall, weil ich eben so selten ins Kino gehe, habe ich mir gesagt, ein paar Filme, okay, die will ich eben schauen. Und dann kommt Alien Romulus raus und hey, der hat saugute Kritiken und Fede Alvarez ist prinzipiell mit Don't Breathe ein anerkannter Regisseur, der macht jetzt einen gescheiten Alien-Film und schlimmer als Prometheus kann es ja nicht werden quasi. Und er ist auch nicht schlimmer als Prometheus in dem Sinn, aber das war eine Groteskerie, weil halt, ich finde, der Film, er ist halt genau dieses Nostalgia, was man jetzt gerade vorwirft, so quasi, erinnert euch das und jetzt machen wir genauso wie früher und jetzt machen wir wieder Modelle, jetzt machen wir wieder Sounds von früher und das aber noch mit der extremten nekromantischen Verwendung eines Schauspielers aus dem originalen Alien-Film, wo man, der digital aus dem Grab gerissen wird und nicht mal notwendig wäre, nicht mal, also gibt es echt keinen Grund. Und dann hörst du in den Behind the Scenes, ja, in dem Original Alien-Film hat er halt nur 5 Minuten Dialog gehabt und für die AI-Stimmengeneration brauchst du halt für das Training von dem Netzwerk 4 bis 8 Stunden an Raw-Footage und deswegen durften wir in die 20th Century Fox-Archive gehen und die ganzen Outtakes und Retakes digitalisieren für die Audiospuren. Dieses so, Alter. Also ihr redet jetzt gerade von Filmarchivieren, aber nur damit man irgendwie, also sind diese Filme eigentlich nur mehr so ein Data Science getriebenes eh schon wurscht und deswegen kriegt sie Geld, weil ihr da, na, also ihr habt das so respektlos gefunden, diese digitale Zombie-Figur in der Mitte eines Films, die auch wichtig ist für den Plot. Und der Rest ist einfach ein Schaß. Also ich glaube, es hat schlechtere Filme gegeben, aber dem war ich wirklich enttäuscht, weil halt die
positive... Ich glaube, er war relativ lange relativ okay oder gut. Also ja, die erste Hälfte war irgendwie kann man schauen, gut und dann
Basic, Alien, Sperrleute ein, rennen weg quasi. Also kann das... Also ich war halt wie die ganze vom Slasher kommen. Macht's doch einfach diesen einfachen Alien-Film. Hört's auf mit Gott und der Welt. Macht's einfach, Kinder sind eingesperrt in ein Raumschiff. Warum macht sie das nicht einfach?
Also, super funktioniert. Der Film ist so ein bisschen Saw X von diesem Jahr, oder? So gute Kritiken und so ein, cool, wenn er jetzt wieder gute Kritiken hat, da kann man ja eine Chance geben und so ein,
Saw X hat mehr wehtan für mich, weil ich ja wirklich ein extremer Fan von Saw war. Aber bei Saw X denke ich mir zumindest, ich verstehe trotzdem, warum die Leute, also der wird halt gelobt und soll er halt. Ich finde, war auch mega enttäuschend, also Saw X wirklich hat wehtan. Und bei Alien ist eh schon so viel Scheiße. Es ist quasi so,
na gut, ich meine, bei Saw ist es auch schon so viel Scheiße.
Aber bei Saw X war es halt okay, das ist der Regisseur, den sie rausgemobbt haben quasi. Und der kriegt jetzt seinen Moment to shine. So ein, okay, dann mag ich den Film zwar nicht, aber der Typ, der den Franchise für neun Filme begleitet hat, wird mal von der Directors Guild eingeladen und darf seinen Film mit einem geraden Gesicht präsentieren. Das finde ich schon cool auf einer...
Okay, also das ist die Meta-Story.
Die Meta-Story, deswegen finde ich den Film nicht so schlimm, weil er mir nicht gefällt, aber Alien ist so ein, die Meta-Story ist grausliches Machine Learning und Nekromantik, also ich finde es widerwärtig, ich finde es wirklich... grauslich, was da passiert ist mit diesem digitalen Menschen, der da animiert wird. Und ich finde, niemanden gefällt diese digitale Figur. Also ich kenne niemanden, der sagt, boah, Alien Romulus, der Film hat mir so mittel gefallen. Aber wie es dann den Typen reanimiert haben als CGI-Klon, das war dann richtig gut. Das ist jetzt so ein, also es ist wirklich so urviel Arbeit für etwas, das eigentlich niemand will und keiner gefragt hat. Ich verstehe es nicht. Also ja. Nee. Hast du ein Lowlight?
Ja, das ist allerdings jetzt eher so wie bei Wolfis anderen Kinoerfahrungen in diesem Jahr, dass ich eh keine Erwartungen hatte. Aber es ist für mich deswegen ein Lowlight, weil ich einfach so ein bisschen enttäuscht bin, weil ich glaube, wir sind schon, naja, weiter, aber wir sind schon woanders angelangt in der ganzen Geschichte österreichischer Film. Die Rede ist von Des Teufels Bad, von Veronika Franz und Severin Fiala. Ein Film, von dem ich wenig bis gar nichts halte. Und was mich aber jetzt so, was für mich so enttäuschend war, ist einfach, dass die Rezeption von dem Film für mich sehr stark so rübergekommen ist, als wäre das der eine österreichische Film, den man halt heuer schauen sollte. Und das ist diese eine Art, das ist quasi die Kunstart von österreichischer Film, was dann darin gegipfelt hat, dass er auch den österreichischen Filmpreis gewonnen hat, wo, und da kommen wir dann, glaube ich, später noch drauf, ein anderer Film da war, der sicherlich nicht, wie soll man sagen, versucht das Rad neu zu erfinden oder so immer, der aber einfach sehr, sehr, sehr gut ist. Einfach quasi ein, der nicht irgendwie super artsy sein möchte oder was
ohne auch immer. Ohne zu spoilern, aber der dann trotzdem ein paar Awards gekriegt hat, oder?
Ja, aber okay. Nicht den besten Film gewonnen.
Ja, ja.
Der beste Film, der beste österreichische Film, der zum Oscar geschickt wird, also kommt eh nicht durch, aber etc., das ist halt dieser Film. Und der Film, also Des Teufels Bad, ist halt so der Inbegriff vom anstrengenden österreichischen Film. Er hat eine super Kamera und er hat eine super Hauptdarstellerin. Er ist echt solide produziert. Aber inhaltlich ist es halt so ein Stuss. Es geht um Anja Blaschk ich kenne auch Soap and Skin, im Mittelalter, die einfach ein fürchterliches Leben hat. Das ist der whole point. The whole point of the movie ist, Depressionen zu haben, schlimm. Depressionen zu haben im Mittelalter, urschlimm. Ich kann nichts mit diesem Film anfangen. Ich kann von dem nichts rausziehen. Ich weiß nicht, warum das den Leuten gefällt, warum man sich das anschauen will, warum man meint, dass das irgendwie deep ist oder was auch immer. Es hat mich einfach nur Hass gemacht. Und dann ist das eben dieser Film, den man dann wochenlang halt herumzeigt und hast du den schon gesehen? Boah,
Interessant auch international extrem.
Ja, natürlich.
Also wenn du schaust, Best Horror Movies of the Year oder sowas, also Franz und Fiala haben sich karrieretechnisch sehr gut platziert in dem internationalen Festival-Zirkus. Also Zirkus im Sinne von, ja, was direkt übersetzt vom Englischen. Aber die haben da auch ein Standing und eine Marke, die da jetzt international auch gesehen wird.
Was auch insofern sich ja auch widerspiegelt, dass dieser Film halt vieles ist, aber ganz sicherlich kein Horrorfilm. Und damit meine ich jetzt nicht dieses, ich will jetzt nicht irgendwie so, Horrorfilm ist mein Genre und das darfst du nicht rein, sondern wirklich, also der Trailer, ja, der Trailer impliziert das ein bisschen, aber der Film ist überhaupt gar kein Horrorfilm, ist einfach nur ein Drama, wo grausliche Sachen passieren. Das ist alles. Also es ist wirklich, es hat keine Elemente von einem Horrorfilm. Ich finde nicht, dass grausliche Sachen per se einen Horrorfilm ausmachen. Schon gar nicht, wenn es in so eine realistische Drama-Story eingebunden sind. Es ist kein Horrorfilm, wirklich nicht. Ist auch nicht schlimm, da merkt man eben genau das, was du sagst, ja, die haben sich schon richtig gut platziert und die haben schon irgendwie diesen Ruf und da kommt der Neue von den Goodnight-Mami-Machern und der wird wieder ur-org. Er ist eh org, er ist halt deppert. Also es ist halt einfach nur eine Aneinanderreihung von Qual auf Qual auf Qual auf Qual und dann passiert noch was Schlimmes und noch was Schlimmes und am Ende, sorry Spoiler, darfst endlich sterben. Auch das wird noch möglichst grausam inszeniert, weil why not? Es ist die Art von österreichischer Film, die ich nicht ausstehen kann, und wegen der ich, glaube ich, lange auch, also vor einigen Jahren mittlerweile, nicht wirklich viel Lust hatte auf österreichische Filme, weil ich das mit österreichischen Filmen assoziiert habe. Es gibt einfach andere, es gibt bessere. Schaut's Geuginger Filme, schaut's nicht den Scheiß. Sorry, ist meine Meinung, ich weiß, andere finden den voll gut und super, aber für mich ein Lowlight.
Okay. Ja, dann gehen wir entweder in die Überraschung oder in was Positives. Da muss ich sagen, für mich war das Slash Film Festival dieses Jahr die Mega-Überraschung. Und es ist wirklich weh da, dass ich es eigentlich wirklich nur die Premiere schauen konnte. Den Rest habe ich über Screen in der Vorbereitung gemacht und dann habe ich das Programmheft schmollend angeschaut, dass ich nicht dahin kam. Also ich finde, es war ein wahnsinnig gut kuratiertes Festival und ein Opening-Film wie The Substance und ein Closing-Film wie Memoir of a Snail. Das ist so ein Doppelpunch von Qualität, das hat der Slash schon lange nicht gehabt, dass du wirklich hast, bist du deppert, also der Opening-Film ist quasi der, der in die Oscars kommt und quasi da ein bisschen mitrührt und der Closing-Film ist jetzt auch in dem Oscar-Race im Sinne von Happy to be there als Animationsfilm. Das war für mich wieder dieses, also ich habe zum Beispiel, bei mir war halt die Vanille so Viennale-Fan, die habe ich gar nicht mitgekriegt dieses Jahr, weil bei mir war die Viennale eher so, ich schaue halt noch die Oscar-Filme und wäre eh gehatet von den Viennale-Leuten. Also ich bin eh schon uncool, weil ich die Viennale dazu verwende, die amerikanischen Filme zu schauen, die eher einen Kino-Release kriegen. Aber da muss ich sagen, das war eine richtig coole Programmselektion und eine super Retrospektive, die auch leider sehr zeitgemäß war mit dem Motto Fake Truth und dieses Diskutieren von was an Found Footage mit Fake News korreliert werden kann. Also ein bisschen, das habe ich sehr thematisch stimmig gefunden, ohne dass es aufgesetzt zwanghaft aktuell war. War sicher ein Highlight und hat weh da, dass ich nicht dort war, außer im Gartenbau-Kino.
Ja, aber auch wenn man, glaube ich, kaum Slash-Filme gesehen, also im Slash selbst, glaube ich, einen Film gesehen und dann eben, ja, The Substance habe ich später gesehen, aber wenn man sich die Listen durchgeschaut hat mit den Filmen, dass man so ein bisschen verglichen hat, was sind da die Reviews, wie schaut das auf Letterboxd aus, wo auch immer, hat man gemerkt, dass das wirklich ein, objektiv kann man es nicht wirklich beurteilen, aber augenscheinlich ein absurd hohes Niveau war. Also das war wirklich so durchgeklickt und geschaut, okay, was hat der Film für ein Standing etc. und habe eigentlich nicht aufgehört zu notieren, was ich irgendwann noch schauen möchte. Also es dürfte schon auch in der Breite echt gut ankommen sein.
Eine Überraschung war bei mir ein Netflix-Film, der irgendwie Anfang des Jahres rausgekommen ist und dann länger nicht irgendwie Fahrt aufgenommen hat oder Traction gehabt hat und dann irgendwie doch. Und ich rede von It's What's Inside, ein Film, der eigentlich auch ziemlich thematisch irgendwie lustig zu The Substance passen würde. Es geht darum, dass sich eine Gruppe von Leuten, die zusammen studiert haben, treffen sich wieder quasi zum Tag vor der Hochzeit von einem im Schloss, mehr oder weniger. Und dann kommt der eine Freund, der mit dem sie irgendwie in Kontakt verloren haben, nachdem es einen Zwischenfall gab. Und der ist aber ursmart und hat eine Maschine erfunden, mit der die Leute quasi Körper tauschen können. Und sie machen so als Partyspiel quasi so Werwolf nur halt, oder das Zettel am Schädelspiel, nur halt andersrum mit, wir tauschen jetzt die Körper und man muss raten, welche Person im Körper von wem ist. Und das geht halt natürlich schief. Und es geht halt voll schief. Und am Anfang ist es so, ah, voll cool und spannend und diese, die Idee einfach nur, die sie haben, erlaubt dir voll viel. Also da kannst du echt viel machen und der Film probiert auch viel, traut sich dann nicht weit genug zu gehen, finde ich. Also wenn du lauter quasi Gender-Swap-Sachen und so weiter hast, dann kannst du halt über eine heterosexuelle Begegnung, eine homoerotische Begegnung spielen oder sonst irgendwas, das traut sich der Film irgendwie nicht und ich finde es halt urschade, dass er so eine Chance irgendwie einfach nur als Diskussionsstarter auslässt. Aber natürlich geht dann irgendwas schief und natürlich ist auf einmal, oh fuck, wer ist jetzt im Körper von wem und wie, was, wann und der Film ist dann nicht nur von seiner Erzählung her unglaublich leibend, sondern auch vom Visuellen spannend. Der hat diese Idee, du hast ein Bild und hältst so ein rotes Prisma drüber, siehst du die eine Version, hältst du das blaue Prisma drüber, siehst du die andere Version. Und genauso verwendet das dann später, um damit du weißt, welche Person ist in welchem Körper, ohne dass es die anderen mitkriegen. Mhm. Und einmal grandios von den Schauspielern und Schauspielerinnen, weil sie halt die Mannerismen übernehmen, die anderen Leute irgendwie haben, dass du halt sehr schnell checkst, hey, so wie der redet, kann das nur die Figur sein. Und er ist dann am Ende ein bisschen zu Standard leider. Also am Ende, eine Stunde oder sowas, dann habe ich pausieren müssen und bin ins Bett gegangen. Und da war wirklich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, holy shit, ich kann es kaum erwarten, den Film weiterzuschauen, weil the possibilities are endless. Also du bist jetzt echt aufgeschmissen. Also everything is fucked. Ich bin so gespannt, was passiert. Und dann wird es ein bisschen standardmäßig leider, aber trotzdem eine große Empfehlung und irgendein Netflix Sci-Fi Thriller oder sowas, der halt auf einmal wirklich gut ist.
Also, wie heißt der Film?
It's What's Inside.
Ich habe gerade mal geschaut, ich kann mich erinnern, dass der deutsche Film Aus meiner Haut war in den Kinos, ich habe den da nie gesehen, aber glaube ich eine ganz ähnliche Thematik. Also geht es um ein Paar, das seine Beziehung retten möchte und geht dann auf so eine Insel und dann werden halt auch Körper getauscht und ja, ein bisschen natürlich nicht ident, aber ganz ähnliche. Aus meiner Haut.
Aus meiner Haut.
Ich weiß aber nicht, ob er gut ist. I haven't seen it.
Michi? Neben Godzilla X Kong, was?
meine Überraschung ist, er ist nicht gut, das sage ich gleich davor, aber ich habe wirklich Spaß gehabt damit. Das ist Wo die Lüge hinfällt oder Anyone But You. Es war so ein Überraschungsfilm, weil der halt, ja, glaube ich, niemand wirklich am Radar gehabt hat und dann ist der halt total geskyrocketed, hat Natasha Bedingfield nach, weiß nicht, 30 Jahren wieder in die Charts gebracht. Das ist ein Film, der ganz stark lebt von der Chemie seiner Hauptdarstellerinnen, das sind Sydney Sweeney und Glenn Powell und es ist eine Liebeskomödie, die absolut gar keinen Sinn macht. Die beiden
stupid as fuck ist,
aber wurscht. Die beiden haben einfach ein Date, das so unglaublich toll ist und dann gibt es ein kleines Missverständnis, weswegen sie sich unter Anführungszeichen hassen, aber du hast da quasi den ganzen Film über, weißt du als Zuseherin quasi, also wurde die etabliert, dass es quasi die größte Verbindung in der Geschichte der Menschheit ist und damit gibt es halt überhaupt keine Spannung whatsoever.
Der Konflikt ist so gering, dass du den quasi, so, sie treffen sich, sie haben eine tolle Nacht, sie hört was sie nicht hören sollte, er sagt was er nicht sagen sollte, weil er beleidigt ist. Ja. Und ich glaube, eine Sekunde später sagt er, ach, das stimmt gar nicht, aber sie hört das nicht mehr. Dann ist Cut und 6 Monate später treffen sie sich wieder und sie sagt schon was, wo er checkt, oh fuck, die hat das gehört. Und da könnte der Film schon vorbei sein, weil er könnte einfach sagen, oh shit, ja, sorry, das habe ich eigentlich nicht so gemeint, ich war nur beleidigt.
Ja.
Oder ich war verletzt, weil
ich habe das falsch interpretiert, was du gesagt hast.
Ja, und dann ist der Film ja vorbei gewesen, aber nein, er geht einfach noch weiter. Nein, er geht
noch weiter und dann gehen sie.
Er ist wirklich harmlos und irgendwie lieb. Und natürlich, was auch wichtig ist, ich meine, er ist die erfolgreichste Shakespeare-Adaption aller Zeiten, weil es ist Much Ado About Nothing, mehr oder weniger, weil ich weiß nicht, weil es immer Much Ado About Nothing ist. Und in 3 Szenen wird so ein Zitat eingeblendet, von dem man, das ist scheißegal, aber.
Es gibt halt 1 Szene im Film, wo die so quasi irgendwie, also der Glenn Powell hat halt ein Lied, das ihn immer beruhigt und das ist halt Unwritten von Natasha Bedingfield und es ist einfach irgendwie das letzte Lied, was du in so einer, also nicht, es passt schon, aber das glaube ich, niemand mehr denkt an dieses Lied, ja, wenn man das weiß, das war in meiner Kindheit mal im Radio ein paar Mal, aber das irgendwas.
Aber es ist schon so ein Lied, und, so wenn du es hörst, bist du immer mit.
Aber ich hätte nie an dieses Lied gedacht. Und ich finde dieses, und dann gibt's halt eine Szene, der kleine Paul, wie gesagt, hört das immer, um zu beruhigen, wo er dann gegen seine Höhenangst ankämpfen muss, und dann singen sie das gemeinsam, also die Sydney Sini und er, und es macht halt inhaltlich sogar Sinn. Das ist einfach so geil, weil ich finde, dieser Film und dieses Lied machen sich gegenseitig so viel besser, weil weder das Lied ist wahnsinnig toll, noch ist der Film wirklich hochwertig. Aber die Szene ist so geil und der Film, er hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich war am Ende schon so cool. Ja, am Ende gibt es eine Post-Credit-Szene, wo sie das Lied singen. Also okay, wenn ich das gerade nicht cringe finde, ich glaube dann...
Ja, und sie haben sogar einen Witz drinnen, der natürlich nicht so genial ist wie Game Night mit dem Couchtisch. Aber es ist schon so ein, sie fliegen ins Wasser und müssen gerettet werden, dann kommt der Helikopter und du fragst dich halt jedes Mal, wenn dieser scheiß Helikopter kommt, warum kommen die nicht mit dem Boot, warum fliegen die dauernd mit dem Helikopter und wie teuer ist das eigentlich? Und sie sprechen es dann sogar im Film an und er fragt so ein, warum holt sie mich eigentlich nicht mit dem Boot, ist das nicht so teuer mit diesem Helikopter? Und so, halt die Klappe. Aber ich mag diesen Trend irgendwie, dass neue Medien, so alte Musik irgendwie in die Charts bringen. Stranger Things hat das letztes Mal gemacht mit, was ich meine, der Palmer, ich weiß nicht mehr.
Kate Bush halt.
Kate Bush, genau. Mit dem Kate Bush Song, der dann wochenlang in den Charts war und
sich Running up
that wahrscheinlich sie reicher gemacht hat als alles, was sie jemals selber davor produziert hat.
Probably.
Der jetzt mit dem und sogar, und das tut ein bisschen weh, aber Deadpool und Wolverine, das tut nämlich doppelt weh.
Like a Prayer, oder?
Like a Prayer, die Choral-Version. Ich hasse Madonna. Ich mag Deadpool und Wolverine nicht. Und dann ist das aber, diese Version von dem Lied ist einfach leider geil und ist halt auch ultra TikTok, Instagram, überall. Und jedes Mal, wenn das Lied kommt, ist es ja cool. Und es hat dazu geführt, dass urviele Kirchenchöre dieses Lied singen. Und das ist halt schon ein echt geiler Sickerwitz.
Ich will nur, damit die Vielfalt dieses Musikpodcasts in den Offiziellen da wiedergespielt ist, ich liebe Madonna tatsächlich. Also ich liebe die Musik von Madonna, vor allem die alten, also die frühen Sachen.
Ich weiß nicht, ich glaube, ich komme gar nicht zu ihrer Musik.
Like a Prayer ist
einfach so ein böser Mensch, dass ich...
Chefskiss.
Aber dann müsstest du ja richtig abgehen, wenn zwei echte Männer sich endlich mal abmännern in Deadpool und Wolverine zu diesem Lied. Vielleicht
muss ich mir das mal anschauen, ja.
Sehr gut. bevor wir zu den Top-Filmen kommen.
Hast du den auch gesehen eigentlich?
Deadpool, den habe ich im Kino geschaut, ja.
Okay, der war kein Lowlight.
Naja, ja,
es ist eh schon wohl.
Ja, den Erwartungen entsprechend.
Ja, ziemlich.
Bisschen drunter. Also es ist schon so egal.
Es ist wirklich
wohl. Es ist wirklich schon so egal, weil, also aber ich finde, was Deadpool und Wolverine zusammenfasst, irgendein Kritiker hat das geschrieben, er ist neugierig, in diesen Trümmern der Post-Irony, wenn irgendjemand wieder beginnen wird, Geschichten zu erzählen, weil Irony ist halt kein Fundament, auf dem du irgendwas aufbauen kannst. Und das ist halt wirklich Deadpool und Wolverine. Es ist einfach die Obduktion, nachdem der Patient tot ist, also Endgame ist vorbei und jetzt 5 Jahre später ziehen wir es durch den Kakao, weil eigentlich ist es ein cool, wir finden es also alle scheiße und das ist der erfolgreichste Film. Also so, wir feiern einen Corporate Merger. Also wir verarschen, dass zwei große
Fox
Firmen,
und
Fox und Disney quasi gemerged sind. Das ist ein Witz. Cool. Also das ist die Relevanz von Satire mittlerweile, dass man sagt, hey, große Studios kaufen Studios auf. Und das inszeniert mit dieser Underdog-Geschichte, dass der arme Deadpool vielleicht keine Filme mehr kriegt. So ein, also der war nie... Also der arme weiße Mann Ryan Reynolds, halt, um den müssen wir uns nicht Angst haben, dass der mal keinen Job hat. Aber das will der Film halt von uns. Mhm. Der Film beginnt halt auch so, dass der arme Ryan Reynolds so arm ist. Ja?
Bestimmt, ja.
Anyway, und quasi Gladiator 2 haben wir kollektiv nicht geschaut. Deshalb kann auch nicht bei den Enttäuschungen dabei sein.
Da muss ich dir leider widersprechen.
Ich habe
den gesehen. Ich finde ihn schlecht. Aber Denzel Washington ist voll cool. Also er ist ein ganz anderer Film
als
alle anderen.
Und dann war er schlecht, okay.
Nein.
Also auch Erwartungen.
Aber was ich schon finde, ich war immer insofern im weitesten Sinne Team Ridley Scott. Ich habe immer verstanden, was er gemeint hat, da gab es mal vor Jahren schon diese Debatte, wo er gesagt hat, ich weiß nicht, muss Christian Bale als Araber besetzen, weil wenn ich einen Araber nehme, dann schaut den Film keiner. Ich habe immer gewusst, wo er herkommt, auch wenn die Art und Weise, wie er sich ausgedrückt hat, unter alles sauber. Aber in dem Film, ich weiß, was im ersten Teil auch schon so war, aber es gibt halt literally eine Inschrift im Kolosseum auf Englisch.
So, aber da gibt's wirklich geile Memes. Also das
ist auf Römisch alles, also auf Latein. Im Original sind die Lateininschriften drin.
Ja, und im Zweier ist es auf Englisch.
Es gibt ein Gift, that keeps on giving, ist, wenn Ridley Scott auf historische Inaccuracies angesprochen wird. Das ist großartig. Also ja, jedes Mal, wenn ein Interview auf Napoleon oder sowas, ist immer, ja, fuck off oder so, also de facto. Also der Typ ist...
Ja, voll. Ja. Ich glaube, jetzt macht das auch schon das Prinzip, weil... Ich meine, da kommt ja alles zusammen auch noch. Du hast Ridley Scott, der auf das alles scheißt, du hast Gladiator und dann hast du eben, ich glaube, war es dieses Jahr oder letztes Jahr, Men on Roman Empires, dieser Trend, eben so, frage einen Mann einmal, wie er zum Roman Empire steht und er fängt zu reden an, als ob Leute, also ob sich Männer für das Römische Reich interessieren würden. Und
wirklich,
die gehen natürlich jetzt auch voll ab, weil sie sind da. Es gab nie zwei Kaiser in Rom gleichzeitig, so wie das der Film sagt oder whatever. Und es gab nie Haie im Kolosseum und natürlich war dort nie so viel Wasser drinnen. Weil
die Military Analysis hat das Internet einfach zerstört.
Wobei ich glaube, dass mit den Haien nur zu hoher Wahrscheinlichkeit nicht stimmt. Also ich glaube, es ist nicht ganz klar, weil Wasser, das stimmt ja wirklich.
Wasser schon,
Entschuldigung, aber halt wenn nicht ich den so, Film mache, war, und wo ich Schiff kämpfe im Kolosseum, dann will ich Haie im Kolosseum.
Ja, aber man weiß ja, glaube ich, nicht, ob die Römer wussten, dass es Haie gibt.
Okay.
Ich glaube, das war so irgendwie so, whatever.
Wie gesagt, aber höchstwahrscheinlich
urgeil, dass das alles zusammenkommt zu einem großen Fuck you.
Aber wegen High und Lowlights, ich habe es extrem genossen. Ich habe dieses Jahr quasi immer warten müssen, bis die Filme draußen sind. Und dann habe ich quasi den Hype gesehen, weil ich würde gerne ins Kino gehen und dann so 10, 40 Tage später so, war eh wurscht, hätte ich nicht im Kino schauen müssen.
Ja, und das Gute für dich, Red One kommt bald.
Bei einem End of the Year Podcast können wir auch leger sein und können wir gleich einen Blick hinter die Kulissen machen. Also wenn sie unsere Tonqualität plötzlich geändert hat, wir wurden aus dem Kinderzimmer verbannt und sitzen jetzt im Wohnzimmer und nehmen weiter auf. Wir springen zu unseren besten 12 Filmen, beziehungsweise jeder von uns Podcastern hat sich 3 Filme ausgesucht, die einem persönlich am Herz liegen. Und ich reiß mal das Pflaster ab und start. Der Michi hat es ja schon angekündigt. Rickerl ist ein österreichischer Film, der bei mir und sicher auch beim Rest vom Team sehr positiven Eindruck hinterlassen hat. Es ist die fiktionalisierte Biografie der österreichischen Kunstfigur Voodoo Jürgens. Regie führte Adrian Geuginger und es ist ein wirklich, wirklich schöner, berührender, super gemachter Film. HörerInnen von uns wissen natürlich, wir sind gebiased gegenüber Adrian Geuginger, also wir sind für seine Filme sehr empfänglich. Ich finde, es spricht aber trotzdem für diesen Film, dass der sich eigentlich über den Podcast hinweg in die Listen hinein verirrt hätte und man dann nur gesagt hat, okay, den übernehme quasi ich in der Präsentation. Das war beim Fuchs nicht mal annähernd so ein starkes Rennen. Also es ist schon ein ziemlich beeindruckender Weiterentwicklung und für mich ist wirklich ein spannendes Signal, weil das der erste Film ist von Adrian, der mich total abholt, der aber nicht diese persönliche Komponente hat. Also er verfilmt jetzt nicht sein eigenes Leben und er verfilmt nicht die Biografie von seinem Großvater, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
Großvater.
Und trotzdem ist es so, hat es einfach so viel und ist für mich einfach mittlerweile, innerhalb von wenigen Monaten wurde der zu meinem absoluten Wien-Film. Also so, wenn du Leuten sagst, was ist das, die österreichische Kultur und eben so Dinge wie Baccarat und sowas sind schon ein bisschen alt und du willst ihnen was Moderneres zeigen, dann gehen entweder die Brenner-Filme mit Josef Hader oder halt Rickerl, das sind so die zwei. Und Brenner ist mehr Österreich und Rickerl ist halt wirklich Wien. Mhm. Und also hat mir wirklich, wirklich sehr gefallen und ist ein extrem schöner Film über einen Musiker, der mich überhaupt nicht interessiert hat vorher, muss ich auch sagen. Also Voodoo Jürgens bin ich nicht empfänglich. Jetzt bin ich neugierig, was mit 4-3 mit dem nächsten Film von Adrian auf uns zukommt. Genau, Michi, machst du weiter?
Ich darf eh irgendwo, oder?
Irgendwo, ja. Also passt, jeder muss irgendwie 3 schaffen und die Anne schneiden wir noch dazwischen.
Alles gut. 3, wahrscheinlich mehr, schafft, denke ich, auch Denis Villeneuve mit seiner Dune-Reihe. Und Diesmal haben wir dabei Dune Part 2. Ein Film, das, glaube ich, zumindest bei 3 von uns 4 in dieser Liste hätte schaffen können. Die Fortsetzung von Dune, und für mich ist es einfach so ein Film, der natürlich absolutes Spektakel ist. Mir hat er wesentlich besser gefallen als Teil 1, einfach weil ich finde, er hatte, dass Denis Villeneuve ein bisschen das Tempo aufgedreht hat. Bei Dune hatte ich ein bisschen ein Problem damit, dass es so gar so meditativ war und alles so stundenlang gedauert hat, gefühlt. So ein ähnliches Problem, das ich mit dem Blade Runner Film von ihm habe. Und ich finde, Part 2 ist es wirklich so, ohne dass wirklich viel mehr passiert, bis auf die letzte halbe Stunde, schafft es irgendwie, dass es sich für mich halt irgendwie ein bisschen voller und schneller anfühlt. Und über die technische Qualität, glaube ich, von dem Film brauchen wir nicht diskutieren. Es ist einfach was wir hoffentlich nicht for granted nehmen, dass man einfach so eine Bildgewalt auf die Leinwand gezaubert bekommen. Da kann mir einfach aktuell kaum jemand das Wasser reichen. So vielleicht Nolan, wenn er gerade nicht 3 Stunden Filme über Physiker macht. Wobei selbst dann in Wahrheit.
Das ist ein Vampir-Horrorfilm, der kommt, wird schon.
Ist der nächste Nolan?
Man weiß noch nicht, aber es ist irgendwie, was ist es?
Mit einem Robert Pattinson irgendwas, oder?
Ja, es gibt eh schon urviele Casts und man glaubt, es könnte ein Vampir-Film werden.
Weil Robert Pattinson mitspielt, oder gibt es andere Anzeichen?
Nein, und was war das andere? Irgendein U-Boot-Drama oder sowas, keine Ahnung. Es ist irgendwie so ein, ich glaube, er spielt noch Bingo. Was habe ich noch nicht?
Es ist zu einfach, Filme zu machen. Ich will irgendwie...
Nein, es ist einfach ein extremes Spektakel, schaut irrsinnig gut aus und ist tatsächlich so ein Film geworden, wegen dem ich, also oder generell die Dune-Filme, aber jetzt insbesondere der, wegen dem andere Filme aus, nicht immer aus dem ähnlichen Genre, aus selben Genre, aber andere Filme, die versuchen, mich mit ihrer Bildgewalt, mit ihren Bildern zu beeindrucken, entwickelt dann quasi den Action-Sequenzen mit der Technik, die haben einen irrsinnig schweren Stand bei mir mittlerweile. Also ich schaue Gladiator 2, das ist ja kein guter Film, aber schaut er nicht immer so.
Aber der hätte das Argument, dass er visuell ist, oder?
Genau.
Das ist schon so dieses,
ich denke mal so, okay, das schaut so billig aus alles, ja. Also gerade Planet der Affen hat es noch ganz gut hinbekommen, aber es ist auch kein Vergleich. Und das ist einfach, weil der Film, finde ich, einfach einen Standard setzt, dem keiner sonst reichen kann, aus verschiedensten Gründen, auch budgetären Gründen.
Ich bin echt gespannt, wie der altern wird. Also auch der erste Teil schon, weil wenn du diese einfach nur die Effekte siehst, diese Quadrocopters oder wie auch immer die Dinger heißen, diese Libellenflugzeuge, es schaut einfach so toll aus. Es schaut einfach so aus, als würde es in diese Welt gehören. Ich glaube, ganz viel altert wundervoll, weil einfach diese in Zeitlupe aufsteigenden Menschen, die sind einfach auf einem Wire und werden runtergelassen und du hast nicht viel, aber diese echten Animationen, die sie einbauen, bin echt gespannt, wie die in 5 Jahren, ob die immer noch so beeindruckend sind oder ob dann so ein, ja, eh, aber ich sehe, da stimmt irgendwas nicht, oder ob du da anfängst.
Ja, muss auch dazu sein, natürlich, dass es ist wirklich nicht nur Budget und quasi im Sinne von, also jeder macht einen tollen Job wie Make-up, Special Effects etc., sondern ist auch sehr offensichtlich, dass die Inszenierung von Denis Villeneuve einfach extrem cool ist. Weswegen ja natürlich auch heuer nicht für den Oscar nominiert werden wird. Warum sollte er?
Patrick?
Ja, ein Film, der den wir eigentlich noch gar nicht besprochen haben oder groß vorkommen ist, und zwar Blink Twice von Zoe Kravitz, die wir eigentlich eher als Schauspielerin und Tochter kennen, aber es ist ihr erstes Werk als Regisseurin und die hat da gleich mal ordentlich reingehaut. Die Geschichte ist quasi, es gibt so einen Tech-Billionär, gespielt von Channing Tatum, und der hat sich halt einmal ein bisschen aufgeführt und dann hat er sich entschuldigt online auch auf Instagram dafür, dass er vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen hat, und er hat jetzt quasi zu meditieren begonnen und ist jetzt ein anderer Mensch und ist jetzt so ein Öko-Fuzzi, und dann trifft er eben die Hauptdarstellerin, gespielt von Naomi Ecki, und die ist halt Kellnerin, und aus irgendeinem Grund findet er sie urspannend und er lädt sie ein mit ihrer Freundin und anderen Mädels quasi auf seine Privatinsel zu kommen und dort Party zu machen mit ihm und seinen Freunden. Und Zoe Kravitz beharrt darauf, dass sie diesen Film geschrieben hat, bevor Jeffrey Epstein Ding irgendwie publik wurde. Was ich mir gar nicht vorstellen kann, weil Jeffrey Epstein und
Island. Man kann Dinge auch wissen, bevor sie publik werden. Ja,
eben. Ist einmal schon ziemlich lang bekannt. Und B, es ist halt wirklich, sie kommen auf diese Inseln und es ist Party, Party und dann irgendwann werden sie munter und sind so besoffen, dass sie gar nicht wissen, was irgendwie passiert ist letzte Nacht und dann verschwindet ihre Freundin und ich habe den Trailer gesehen und ich habe voll Angst gehabt, dass das so Shutter Island mäßig wird, so die Freundin ist weg und niemand glaubte, dass die Freundin überhaupt da war. Also ich habe gedacht, das ist die Story vom Film und war immer so und dann habe ich gesagt, ich schaue ihn trotzdem an und es geht in eine komplett andere Richtung. Mhm. Und der hat dann einen Reveal, der da scheißt ja. Also der ist wirklich so schier, so ekelhaft und dann geht der Film halt noch weiter, also es passiert wirklich, ich weiß nicht, in der Hälfte vom Film oder sowas, wo du checkst, was abgeht und das ist so ekelhaft und so furchtbar und du denkst halt, du bist in so einem Horror-Ding und es ist zwar irgendwie so halb fantastisch angehaucht, aber es ist so real irgendwie und es ist wirklich weh und ekelhaft, aber so ein so gut gemacht, so gut geschauspielert, als Regisseurin mit dem ersten Film voll die eigene Stimme irgendwie schon, den eigenen Stil. Mhm. Also ich bin echt gespannt, was sie als zweites macht. Ich hoffe, was ein bisschen Angenehmeres, aber Blinkt Twice war echt auch eine Überraschung. Also, weil den hat ja irgendwie keiner am Radar gehabt, außer okay, Zoe Kravitz macht jetzt einen Film und.
Ja, also Cineplex Horror Preview oder so quasi, ja, da kommt so ein Horrorfilm, also war einer von diesen.
Und Channing Tatum spielt nie mit, also hat er schon Traction und sie hat auch einen guten Namen und es ist die Hauptdarstellerin, ich glaube, vom ersten Smile oder so, die eine, die einfach unglaublich creepy ist, wenn sie lächelt. Ich glaube, es war Smile. Moment. Lady Macbeth hat sie mitgespielt, okay.
Ja,
ein Podcast über Menschen, die googeln.
Mhm. Sie war ein Star Wars, der Aufstieg Skywalkers.
Ja, gut.
Wurscht. Nee, dann spielt sie diese Angestellte.
Ja, ist egal. Auf jeden Fall, die ist schon mal super als Schauspieler.
Handmaid's Tale. Lady Macbeth, nicht Handmaid's Tale.
Ja. Anyway, awesome Movie. Schaut es euch an, wenn ihr den Magen dafür habt. It's not fun.
Ich fand's
also, it is fun, aber not fun.
Ja, also, es ist schon noch irgendwie unterhaltsam, aber es ist halt.
Es wird realer, als man erwarten würde, wenn man den Trailer sieht oder wenn man sich glaubt, man schaut sich jetzt einen Horrorfilm an.
Das hat es für mich noch so halbwegs angenehm zum Schauen gemacht, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass er super schlecht ausgehen wird.
Also kein Teufelsbad, wo du quasi von Anfang an weißt, okay, gut, es nimmt kein gutes Ende für alle.
Ja, bei Teufelsbad, wurscht. Quasi die Motivation, diesen Film zu machen, war ja, dass Leute früher Kinder umgebracht haben, damit sie dann gehängt werden. Ja, ne? Könnt ihr euch vorstellen, wie der Film ausgeht.
Auch einer der Gründe, warum ich keine Lust auf diesen Film hatte, dieses Jahr. Also nicht Blink Twice, sondern dann springen wir jetzt through the power of editing, werden wir einfach jetzt herausfinden wollen, was die Anne zum Film Mond sagt, weil das ja auch ein österreichischer Film ist. Zwei österreichische Filme dieses Jahr in unserer Top-Liste. Also wir rechtfertigen so semi und dann der österreichische Filmpodcast-Titel.
Hä? Wir sind ein österreichischer Filmpodcast.
Wir sind der österreichische Filmpodcast.
Das, wir haben, das, außerdem das, haben wir drei Filme im Highlights-Podcast. Einer ist halt scheiße. Aber es kommen drei vor.
Drei kommen vor. Passt. Dann Bühne frei für die Anne.
Mond ist der zweite Film von Kurdwin Ayub. Die irakisch-österreichische Regisseurin hat, glaube ich, 2023 oder 2022 ihren Debütfilm Sonne präsentiert und der ist sehr gut angekommen. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber ich glaube, man kann ihn auf Amazon Prime schauen. Also werde ich auf jeden Fall nachholen, weil Mond hat mich richtig begeistert. Es geht um Sarah, die von Florentina Holzinger gespielt wird. Sie ist eine Ex-Kampfsportlerin, die in Wien so Kampfsportstunden halt gibt, aber damit recht unzufrieden ist, irgendwie auch nicht so einen Drive im Leben hat und dann bewirbt sie sich für alle möglichen Jobs und kommt so einen recht obskuren Job, dass sie in Jordanien bei einer extrem reichen Familie die Töchter im Kampfsport halt trainieren soll. Also sie ist so Privattrainerin. Und dafür wohnt sie dann auch in Jordanien. Sie wohnt in einem so 5-Sterne-Hotel und wird halt jeden Tag vom Fahrer abgeholt und zu dem Anwesen gebracht und so. Und sie nimmt das halt so als Möglichkeit, einmal auszubrechen aus ihrem Alltag, der eher trist ist, und sie hat auch ein paar Freunde, aber es wird irgendwie etabliert, dass sie eben so ein bisschen unsicher ist, glaube ich, was sie mit ihrem Leben machen soll. Und dann kommt sie zu dieser Familie und die Mädels verhalten sich halt schräg, könnte man so sagen. Also irgendwie wollen sie trainieren, irgendwie wollen sie auch nicht trainieren, und das ist natürlich ein irrsinniger Culture-Schock zwischen den Welten. Also die Sarah hat auch irgendwie überhaupt keine Ahnung, worauf sie sich da halt einlässt. Und es spitzt sich dann immer mehr zu, dass sie merkt, okay, irgendwas läuft da schief in dieser Familie. Also irgendwas, entweder sind das halt Kriminelle oder man weiß, also ob das Kriminelle ist, weiß man nicht so genau. Aber auf jeden Fall, es ist wie so ein Mafia-Clan. Mhm. Und eine der Töchter, die angeblich unter psychischen Problemen leidet, wird auch eingesperrt, und also es sind, also, und die Mädels werden, auch die dürfen auch nicht in die Stadt und so, also werden auch extrem unterdrückt. Die Eltern sind nie zu Hause, die reisen halt um die Welt, der große Bruder hat das Sagen, und wir sprechen davon wirklich einer millionenschweren Familie, also absoluter Goldkäfig. Mit der einen Schwester passiert auch etwas ganz Arges, woraufhin die Sarah, sich entscheidet oder halt auf, ja, die anderen flehen sie an, dass sie ihnen helfen soll, sie wollen flüchten, und sie macht das auch mehr oder weniger. Und jetzt spoilere ich halt komplett, ne, weil sie, am Ende scheitert sie dran. Also sie machen den Plan bis zu einem gewissen Punkt und dann werden sie sofort aufgedeckt. Und es ist quasi dieser Punkt, sie ist die Fahrerin vom Auto, fährt sie jetzt einfach weg quasi, stößt sie die Bodyguards weg und macht dann ein Grand Escape und ist heroisch, oder macht sie einfach die Tür auf und ergibt sich dann dem Schicksal, weil natürlich passiert ihr nichts, sondern sie wird einfach nach Österreich zurückgeschickt dann. Und es beschäftigt sie weiterhin, das merkt man dann nachher auch. Und das, ich habe den Film auf der Biennale gesehen, die Kurtwin Ayub war auch dort, hat ein Interview gegeben, und sie meinte, also ihr war extrem wichtig die Reaktion auf das Ende und dass man sich halt fragen soll, was würde man selber in dem Fall tun? Würde man jemanden retten? Wie kann man überhaupt jemanden retten? Sie wollte ein bisschen auch dieses White Savior Ding ansprechen. Die Sarah ist halt eine, ich sage jetzt astreine Österreicherin, diese weiße Frau, die halt da hinkommt und dann schaut, okay, was kann ich da im Nahen Osten tun oder kann ich irgendwas tun? Ja, das waren so Themen, die für sie sehr wichtig sind. Was auch cool ist dran, ist halt, dass die Florentina Holzinger, liebe ich halt auch sehr. Sie ist eine Choreografin und sehr, 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 sehr gefragt und gehypt, zu Recht. Wer einmal eine ihrer Produktionen in Wien erwischt, der wird entweder geschockt sein oder es lieben. Die Schauspielerinnen auf der Bühne sind immer nackt und es sind die wildesten Inszenierungen. Hier in dem Film ist sie sehr professionell als Schauspielerin, obwohl sie ihr erster quasi richtiger Schauspieljob ist. In diesem Sinne spielt sie super. Ich glaube, sie war ein bisschen enttäuscht, dass sie nicht mehr Kampfszenen hat, weil sie da sehr, sehr, sehr viel Kampfsporttraining gemacht hat und da wurde urviel rausgeschnitten. Oje. Also die Kurtwin Ayub, die ist auch seine ganz interessante Persönlichkeit und recht resche. Und hat gesagt, sie haben einen ganzen, weil sie wird etabliert, die Sarah als so Kämpfer, also als Sportlerin, und beim sportlichen Event haben sie das ganze Szene rausgeschnitten. Ich glaube, da war die Florentina recht enttäuscht davon. Summa summarum, ein wirklich, wirklich spannender, interessanter Film, der zum Nachdenken anregt. Tolle Schauspielerinnen und ich will Sonne sehen und ich freue mich schon auf den nächsten.
Ja, ich will auch Sonne sehen und Mond hole ich dann mit dir gemeinsam nach, oder?
Aber sicher.
Dann gehen wir nochmal die Runde durch. Ich habe vorher schon erwähnt, ich war bei den ganzen Hype-Filmen außen vor. Also an Godzilla X Kong habe ich mir nichts erwartet. Gott, Frozen Empire, Ghostbusters, nee. Deadpool habe ich dann doch im Kino schauen müssen, weil doch zu viel wollte zumindest drüber reden und eh mich bestätigen, dass er scheiße ist. Und der Film, auf den ich lange gewartet habe, war Kingdom of the Planet of the Apes oder Bibelexegese für Popular Culture. Es ist der, je nachdem wie man zählt, ein Film in der Planet der Affen-Reihe, entweder der erste, der vierte oder irgendwas über 10, und ist ein Neustart mit einer neuen Geschichte, der aber semi anschließt an die Ereignisse der 2010er Planet der Affen. Also Affen haben die Weltherrschaft an sich gerissen, aber wir sind jetzt noch immer in einer Zeit, wo die Affen zwar intelligent sind, aber noch nicht quasi die Welt beherrschen. Also der Planet der Affen ist noch nicht komplett fertig. Und neben Alien Romulus war das auch so ein Film, den halt Disney geerbt hat, und Fox und Disney, da dürfte irgendwas nicht stimmen, weil alle Fox-Filme dieses Jahr haben immer Kritiker-Embargo gehabt bis am Tag des Releases, und dann hat sich herausgestellt, sie sind gut. Also ich meine, im Fall von Alien Romulus strongly disagree, aber Alien, King of the Planet of the Apes und ich glaube der First Exorcist waren alles so Überraschungsfilme, wo man gesagt hat, eigentlich hätte man da schon 3 Wochen vorher einfach die Hype-Trommel machen können, um die Leute ins Kino zu holen. Was mir bei dem Film einfach extrem gefallen hat, ich wollte unbedingt einen Blockbuster in meinen Top 3 Filmen haben, weil Blockbuster-Kino ist mir wichtig. Ich habe Wicked leider noch nicht geschaut, ich habe jetzt meine ganz starke Bias, ist halt so. Und für mich war dann bei Default Planet der Affen der eine Film, der für mich das ist, was Blockbuster sein sollten, nämlich einfach ein bisschen auch, er hat einfach Gedanken für mich mitgegeben, die er nicht müsste als Blockbuster, die aber sehr lobenswert sind. Und ich habe ihn jetzt extra noch ein zweites Mal geschaut, weil ich wollte wirklich wissen, ob es echt nur ist, weil es halt, mir hat Dune nicht gefallen und das war der andere Blockbuster, der mir gefallen hat quasi, und deswegen Planet der Affen. Und ich muss sagen, er gefällt mir wirklich sehr, weil diese Idee von Medienkompetenz, und es geht im Grunde darum, dass die Affen sagen die gleichen Wörter, aber meinen andere Dinge, und du hast einen faschistischen Affen, der Dinge sagt, die theoretisch als positiv wahrgenommen werden könnten, die er aber einfach uminterpretiert und offensichtlich ein Affendiktator ist und quasi das Werk von Affen Jesus verzerrt. Und der Regisseur Wes Ball hat es beschrieben, oder ich glaube, es war der Wes Ball, der hat gesagt, es ist eine Geschichte darüber, dass Geschichten mehr Kraft haben als Gesetze. Also die Geschichte von Caesar, von diesem inspirierenden Affen Jesus, selbst wenn irgendwann mal ein Gesetz kommt und das abschafft, ist diese Geschichte so inspirierend, dass es wieder zurückkommen kann und dass es ein bisschen Hoffnung geben kann, wie man sich wieder aufbaut. Und das ist ein postapokalyptischer Franchise, der halt trotzdem jetzt langsam optimistischer wird. Also ist zumindest optimistischer als die ersten drei, wo wirklich alles scheiße war. Also wir haben vor dem vierten Teil haben wir alle drei Filme an einem Tag geschaut, wollten wir. Und dann wurde beim dritten Film reinreklamiert so, hey Leute, müssen wir wirklich noch einen Film sehen, das, wo sich alle Leute die Schädel einschlagen. Und ich finde digitale Technik super. Und ich finde, was der Film macht, ist extrem viel Storytelling, nonverbal. Also gibt es eine Szene am Anfang, wo der Affe auf einen Stein springt mit einem Metallstab, und normalerweise würde er halt einfach gegen den Stein knallen und der Metallstab geht aber in den Stein hinein, und dann realisiert man, oh, das ist ein Beton, ah, okay, das ist ein Wolkenkratzer und kein Berg. Also vielleicht hat man es vorher schon gesehen, aber er verwendet die Welt einfach so smart. Auch die Affen haben ein Haus, wo es voller Holz ist, und irgendwann gibt's dann einen bösen Affen, der dann den Taser an eine Wand legt und den anderen Affen einen Stromschlag gibt, dann kommt man drauf, ah, das sind Strommasten, die diese Affen umgebaut haben. Also er macht total so extrem viel Storytelling über die Welt, ohne dass er so urstolz drauf ist und sagt, hey, schau mal, das ist das. Und ich finde, das ist der Film, der dieses Legacy-Sequel, also ich mache eine Fortsetzung, die sich beruft auf andere Filme, aber ein Neustart ist. Wahrscheinlich ist das beste Legacy-Sequel, weil du kannst den Film schauen und dann hörst du, ja, früher zu Caesars Zeiten, da wurden die Affen hier in diesen Farmen gehalten, die Menschen wurden in diesen Höfen gehalten, und sie gehen halt offensichtlich in einen Flughafen. Also selbst wenn du die ersten Planet der Affen-Filme nicht gesehen hast, checkst du, ja okay, der Affe interpretiert da die Geschichte falsch. Und wenn du die anderen Filme gesehen hast, ist ein totaler Mehrwert. Also ich finde ihn wirklich, wirklich cool. Ich will unbedingt noch einen Podcast über Medienkompetenz und Planet der Affen machen.
Michi?
Das ich? Phantom des Podcasts ist wieder am Band, wenn er auf den Februar-Podcast
nach. Ich bin mir nicht sicher, ob das Phantom der Podcast deine Tochter oder meine Ehefrau ist.
Nein, es ist dadurch, dass meine Editing-Skills dieses Jahr sehr beeinträchtigt waren, ist die ihre Stimme ein regelmäßiges Gast mit.
Ein anderes Highlight von mir heuer war der Film Challengers, der im Deutschen den großartigen Untertitel Rivalen hat, der nice. Auch deswegen nice. So super ist, weil er nämlich aus einer Dreiergeschichte, in dessen Zentrum meine Frau ist, eine Geschichte über zwei Männer macht, finde ich großartig. Es geht im Prinzip um die Tennisspielerin Tashi, gespielt von Zendaya, Patrick von Josh O'Connor und Art Donaldson von Mike Faist gespielt, und die beiden Herren buhlen um die Frau und das Ganze eingewoben in eine Tennis-Geschichte. Und für mich war das heuer ein mit Musik, das möchte ich euch auch noch erwähnen, von Trent Reznor und Atticus Ross, die richtig fetzt. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis, ist ein zu starkes Wort, aber es war wirklich faszinierend für mich. Ich bin drin gesessen und habe mir gedacht, das ist irgendwie ein bisschen zu viel von allem, und er ist halt sehr in your face, er ist so gut gemacht, und ich habe mir gedacht, oh warte mal, ich weiß, es ist kein Blockbuster, ist im engeren Sinne, ja, aber das ist ein Blockbuster für mich. Das ist mal ein Blockbuster, wo wirklich ein Film, der sich schon, glaube ich, in erster Linie darauf konzentriert zu unterhalten und auch visuell dich quasi ein bisschen zu überlaufen, wo es nicht drum geht, und ich meine es wirklich nicht abwertend, ja, weil ich habe es ja vorher erwähnt, ich mag diese Filme, aber wo es nicht drum geht, dass sich ja Affen die Schädel einschlagen oder dass man auf einem Wüstenplaneten Krieg führt, sondern wo es halt um ein Liebesdreieck und fucking Tennis geht. Und das fand ich einfach so geil.
Bester Tennisfilm seit Borg McEnroe?
Battle of Sexes.
Der ist besser als Borg McEnroe, finde ich. Ja? Okay, keine. ist der beste Tennisfilm, den ich.
Aber er war ja auch kommerziell, also ich meine, er hat sein Budget nicht
natürlich
groß eingenommen, ja, ja, aber er war sehr erfolgreich ja auch im. Also es war ja...
Genau, beziehungsweise es ist ja schon noch, es ist kein Blockbuster, aber es ist ein größerer Film, der auch einfach wirkt wie ein größerer Film, und der mich einfach total, ich bin einfach drin gesessen, habe einfach gefühlt durchgegrinst. Es ist aber jetzt auch nicht so, dass der Film fetzend deppert ist. Er ist eine absolut kitschig überzeichnete Liebesgeschichte, keine Frage, aber er hat sehr, sehr viele Symbolik zwischendrin, die dem einfach noch so ein bisschen einen Schliff geben, was du so ein bisschen mehr hast, ja, wo du das dann nachher auseinander nehmen kannst. Und was ich auch so cool finde im Film ist, er schaut halt, dass er, ich meine, er macht eigentlich das Billigste, was du mit Tennis machen kannst. Tennis ist quasi ein Duell zwischen zwei Spielern und die kämpfen dann auch noch um eine Frau. Ich meine, billiger geht's nicht mehr. Und das Tennis ist auch total overdirected, aber es schaut relativ nach Tennis aus. Es schaut relativ gut aus, bis du vielleicht ein paar Szenen, wo der Ball ins Gesicht fliegt, ja. Aber ansonsten,
ich lieb's. Also er hat so viel Spaß mit diesem Scheißball, ja, und was er nicht alles machen kann damit. Ja. Und dann ist die Kamera der Ball und dann dreht sie sich so schnell wie ein Ball und du bist überhaupt noch gut. Und dann ist die Kamera, ja, unter Boden und dann ist sie das Netz und es kann wirklich, egal was es ist, die Kamera war es.
Großartig.
Ist super. Also nein, ja, es macht wirklich Spaß. Und ich hätte ja argumentiert, dass das ein Film ist, wo es Tennis wurscht ist, wo du nichts über Tennis wissen musst, du kriegst alles mit und machst nicht. Anne hat mich eines Besseren
belehrt. Haben mich mehrere Leute eines Besseren belehrt.
Ja, ja, weil anscheinend doch, muss man doch.
Ja,
also sagen wir schon, es ist auch ein Tennisfilm, das heißt, wenn man sich für Tennis gar nicht interessiert.
Wissen, was ein Einstand ist?
Sie erklären, was ein Einstand ist, aber ich glaube, es geht allein darum, dass sie so viel Tennis spielen, dass man so viel Tennis sieht, dass Leute, wenn sie Tennis nicht mögen oder uninteressant finden oder eine Meinung dazu haben, dass sie dann schon davon irgendwie, weiß nicht,
Also ich habe den Film geschaut mit 4 Leuten, glaube ich, die, na 5 Leuten sogar, die alle nichts mit Tennis am Hut haben. Ich meine, ich bin jetzt auch kein großer Tennis-Fan im Prinzip, ja, aber ich bin halt Sportfan. Und sie haben mich alle gesagt, also Tennis, ich weiß ja nicht. Also überhaupt sehr krasses Erlebnis, weil ich glaube, die Anne fand ihn aus Liebe zu mir noch ganz okay und alle anderen fanden ihn einfach furchtbar.
Aber sie so hat ihn nicht genug geliebt, um ihn ins Podcast-Programm zu erlauben.
Ja, das nicht.
Das war dann das da, hat dann
ja. Da war es dann vorbei. Ja. Nein, aber es ist einfach so cool. Ich
persönlich, ein bisschen Love Him or Hate Him Film.
Ja, maybe.
Dieses Jahr maybe. Irgendwie so. Das war auch, hat auch noch Diskussion gegeben, weil es ist so ein Erotic Movie, irgendwie sowas und endlich mal wieder ein Horny Movie im Kino und so weiter. Dann, oh Gott, der Film ist
horny.
Der Film mit sexlosen Avengers quasi.
Oder jedem sexlosen Film, den es gab. Und dann ist so ein, ja, und er ist, ich meine, er ist horny ohne Ende, aber ich meine, es gibt 3 Küsse oder 2 Küsse.
Ja, ja,
Film,
na,
ja. That's it. Ja, also, ja, also mehr
passiert von anderen.
Ja. Also horny, ja. Ja, es ist einfach nur.
Es ist einfach alles so over the top. Ist vollkommen total wurscht, ja, aber ich bin jetzt persönlich, ich finde Zendaya jetzt, I don't really get it, rein visuell, aber ist ja wurscht, ist ja vollkommen egal. Der Film inszeniert sie als die schönste Frau aller Zeiten und du glaubst es ihm. Und das ist einfach so ein, also nicht, weil jetzt...
Die von 16 bis 32 oder sowas altert, ja. Indem sie einfach nur eine andere Frisur
hat. Das ist großartig.
Und das ist eh wurscht.
Es gibt eine Szene auf einem Parkplatz und wenn du sagst, dass das too much ist, dann hast du den Film nicht verstanden. That's what it's all about. Ich finde ihn einfach super.
Jede Szene auch wieder nicht der Fall ist, der andere, der O'Connell quasi im Hotel ist und dann quasi auf Tinder swipen muss, weil er sich das Hotelzimmer nicht leisten kann und er schaut, ob sich wen aufreißen kann, damit er wo schlafen kann vor dem Turnier und alles einfach nur. Und
ich muss auch sagen, was mir halt gefallen hat, er versteht halt Sport, das sowas mag ich halt immer, wenn ein Film halt sein Thema versteht, vor allem wenn ich es auch verstehe und dann mir was da vorstellen kann. Und es ist in allererster Linie eine Liebesgeschichte, klar, aber dieses Klischee vom, also bei uns wäre das quasi Thomas Muster und Horst Skoff, liest es nach oder liest es nicht nach, völlig wurscht, aber dieses Klischee von dem, der einen ist, hat wahrscheinlich mehr Talent, aber der andere hakelt sich halt den Arsch ab und deswegen ist er erfolgreicher. Das bringt er einfach wirklich richtig gut rüber, finde ich.
Mhm. Ja, und mit Tennis haben sie halt auch einen echt richtigen Sport gewählt,
ja.
Weil es gibt einfach keinen Film, der Fußball richtig darstellen kann, weil Fußball
ist auch schwer.
Ich glaube, du kannst keinen Film machen, wo Fußball gut
dabei ist. Wirklich keinen guten Fußballfilm.
Vielleicht gibt es einen guten Fußballfilm, aber es gibt keinen Film, der dir echtes, realistisches Fußball zeigt.
Also es ist halt auch schwierig,
es funktioniert
halt
nicht.
Fad.
Ja.
Also Fußball ist halt echt fad und Tennis ist, kann man auch argumentieren, dass es fad ist.
Aber du kannst es schnell cutten und du kannst es schnell cutten machen. Beim Fußball hast du halt wirklich, sobald quasi die Kamera am Feld ist und du siehst, wie die Leute laufen, schaut es furchtbar aus. Du brauchst den Hintergrund, du brauchst das volle Stadion. Und dann hast du eben immer diese Sachen mit Filmen, geht es halt um Einzelpersonen, die irgendwas machen. Und sobald der beim Fußball spielst du einen Typen aus und stehst vom nächsten, dann wirst du gefault und die Sache ist vorbei. Im Film rennt er bei 4 Leuten vorbei, schießt das Tor, jubelt und es fühlt sich nie echt an. Es ist also das American Football einfacher. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie sich Eishockey anfühlt. Mighty Ducks sind vielleicht besser.
Ich glaube, das liegt halt auch ein bisschen daran, dass das halt ein Nationalsport in Amerika ist und die Amerikaner sich dann halt bemühen, hier das Storytelling reinzugeben. Also quasi diese 2 Sportarten, Eishockey und Fußball. Football, die profitieren halt noch einfach von dem amerikanischen Storytelling. Ich glaube, wenn Fußball, also Soccer, ein amerikanischer Sport wäre, dann gäbe es auch bessere Fußballfilme, die einem
mehr. Ich bin mir nicht sicher, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wie Eishockey quasi übersetzt wird, ob sich das dann wie echtes Eishockey anfühlt, ich bei Eishockey zu wenig mache. Maybe Basketball. Bei Football ist es halt wirklich so, dass du diese kurzen Spielzüge hast, wo es nur darum geht, es rennt wer auf dich zu, von an dem gehst du vorbei und dann wirfst du den Ball und dann fängt der andere den Ball. Ja, das geht wie so ein easy. Ja, das kannst du super einfach machen und es fühlt sich an wie ein echtes Spiel.
Deswegen gibt es auch, obwohl es ein US-Sport ist, glaube ich, keine guten Basketballfilme mehr. Also
Space Jam?
Ist lustig, aber Basketball ist natürlich Obertrash in dem Film. Ja, ne?
Da gibt es schon ein oder zwei Regeln, die hier nicht eingehalten werden bei Space Jam, muss man sagen.
Zum Beispiel, dass ein Mensch mitspielt. Mhm. Okay. Ich muss Challengers noch nachholen, was ich noch interessant finde aus der Kinolandschaftsperspektive. Challengers und Civil War waren so diese zwei Filme, die in den ersten zwei Quartalen ins Kino kommen sind, die ein bisschen so einen Kinohype gehabt haben. Also da war ja bis Inside Out und Deadpool. Mhm. Also Disney hat irgendwie jetzt...
Und Dune, oder?
Dune.
Ja, aber das war im März. Also genau, es war nach Dune, ja. Dune und Godzilla. Und dann war einfach nichts bis Inside Out und Deadpool. Also da war wirklich tote Hose.
Ja.
Und das waren so diese zwei Filme, die auch einen Umsatz generiert haben, die aber trotzdem ein bisschen Special Interest waren und sagen, eigentlich sind das jetzt keine Godzilla, wo du sagst, okay, also das, ich finde, das ist bei Challengers auch ein bisschen in unserer Bubble gemerkt, dass ein paar Leute zumindest darüber im Letterboxd oder auf Instagram oder sowas, also hat sich ein bisschen was da an dem Film.
Ich glaube, du darfst schon nicht mehr vergessen, was für ein Name Zendaya einfach ist. Und dass die einfach schon auch
wie sich Marketing auch verändert, dass
einfach Instagram und Zendaya und Red Carpet Auftritte von Zendaya, wo sie im Tennis
ausgeht. Ja, aber Zendaya war nicht in Civil War.
Nein, nicht Civil War, aber in
aber die beiden Filme, also quasi es waren zwei Special Interest Filme, die aber sehr gut gemacht waren, schon angeklopft haben auf diesen polierten Blockbuster vom Marketing her und so. Und man hat halt schon immer die Angst, dass das tot ist. Also es dreht sich langsam in der Kinolandschaft. Man kommt langsam drauf, dass Gladiator, Wicked und Moana gemeinsam Geld machen können und nicht quasi alle Kinos evakuieren müssen, nur weil Deadpool im Kino ist. Also ich finde, es beginnt langsam wieder ein gesünderes Varieté im Entertainment auch ein bisschen, wo ich sage, okay, ich schaue Challengers, ich schaue Dune, ich schaue Godzilla, ich schaue Dune. Also quasi ist es viel breiter und nicht dieses Endgame evakuieren, wo ich drei Monate halt hast, quasi, wenn du nicht Endgame schaust, dann hast du einfach im Kino nichts verloren. Das habe ich dieses Jahr ziemlich cool extern beobachten können, weil ich habe weder Challengers noch Civil War im Kino gesehen.
Ich will noch eine Sache sagen, ich glaube, was zum Marketing eventuell auch ein bisschen beigetragen hat, ist der Regisseur, den habe ich nämlich auch nicht erwähnt, das ist Luca Guadagnino und der hat, ist natürlich jetzt kein Christopher Nolan, aber er hat, denke ich, in der Indie-Szene auch schon so ein bisschen einen Ruf, hat er auch Call Me By Your Name gemacht.
Es ist ja perfekt, du hast quasi den ernsten den virale Regisseur.
Nicht nur virale, aber
die Hypes and Lies. Also ich finde es halt, es ist clever kombiniert von ähnlich wie das Bob Marley, dein Musiker, wie heißt er?
Bob Dylan?
Bob Dylan Biopic mit Timothy Chalamet, wo es jetzt auch wieder so ein, du verwendest den Timothy Chalamet Hype, der wahrscheinlich mehr Leute ins Kino bringt
als Bob Dylan. Bob Dylan. Ja, was meinst du?
Ja, also ganz spannend, weil sicher ohne den Regisseur wäre der Film auch nicht
so ein.
Ja, aber gleichzeitig kann man schauen, jetzt kommt von dem Regisseur gerade Queer. Ich weiß nicht, ob bei uns schon ins Kino oder zumindest halt mal in den USA und in den Circuits kommt er mit James Bond, Daniel Craig. Ist auch spannend irgendwie, zumindest so von dem es kommt, aber
kommt nicht so,
so Richtung Hype-mäßig wie Challengers war.
Wobei das dürfte ja auch in der Wahrnehmung der Qualität des Films sein. Also bei Queer sind die Leute, glaube ich, nicht wahnsinnig begeistert und Challengers haben, bis auf die vier Leute, mit denen ich es geschaut habe.
Challenges ist ja schon abgegangen,
da muss man schon sagen,
bevor er in den Kinos
jetzt rein von, wenn du die Poster anschaust, bei Queer weißt du, da schaue ich, weil das ein wichtiger Film ist, bei Challenger.
Ja.
Sonnenbrillen sind, also der könnte Spaß machen.
Ja, macht
also auch. Quasi, ich könnte Leute rein scammen in einen Luca Guadagnino-Film, aber sneaky Backdoor-Marketing für Queer ist, glaube ich,
schwieriger.
Schwer.
Ja.
Patrick.
Apropos Sneaky, mein nächster Film ist Strange Things, ein Horrorfilm. Ich weiß gar nicht, ich bin gar nicht so der große Horror-Dude.
Ist du nicht Strange Darling?
Strange Darling, voll, ja. Tut mir leid, danke, Strange Darling. Wie gesagt, ich bin gar nicht so der große Horror-Dude. Da fragt man nicht mal der Filmtitel an.
Hast du alle 10 Saw-Filme gesehen?
Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich alle...
Vielleicht den 9. nicht.
Du hast Spiral habe ich nicht gesehen.
Das ist der 9.
Okay, den habe ich auf keinen Fall
Du hast gesehen. Mindestens 9 Saufilme gesehen. Das ist schon ziemlich viel, Patrick.
Auch das weiß ich nicht. Ich glaube ihm, dass ich einen nicht gesehen habe. Und der Wolfi sagt immer, ich war mit. Und ich habe einfach, null Erinnerung.
Aber können wir uns auf 8 einigen?
Nein. Ich weiß es nicht.
Egal, du bist auf jeden Fall kein Horror-Dude, haben wir
gerade. Naja, nicht so, dass ich 2 in den Top 3 habe. Also geht's mal zurück in unseren Top 10. Also, wenn Blink Twice ein Horrorfilm ist, Strange.
Das ist nicht eher sogar Richtung 3.
Ja, voll. Okay. Obwohl. Also,
Strange Darlings.
Ja. Strange Darlings, J.T. Molnar hat Regie geführt und hat das geschrieben. Hauptdarsteller ist Willa Fitzgerald. Ist wurscht, niemand von euch wird sie kennen. Warum ich den Film geschaut habe, ist eigentlich, weil Giovanni Ribisi, den man eigentlich nur als Schauspieler kennt, Kameramann gemacht hat. Und alle haben gesagt, so aus irgendeinem Grund hat der Ribisi Kamera gemacht, 35mm dreht und der Film schaut urgut aus. Und ich habe mir gedacht, so, naja, dann schauen wir uns halt einmal an. Und war voll geflasht, nicht nur, weil die Kamera wirklich gut ist, sondern weil ich dann schon erwartet habe, dass es ein guter Horrorfilm ist, der einfach von A nach B geht und okay, die Story ist einfach, eine Frau wird verfolgt am Land von einem verrückten Redneck mit einer Waffe. Gut, und man sieht in Backflashes quasi, wie es dazu kam, dass sie verfolgt wird. Ich habe mir gedacht, okay, gut, passt, Standard, sie läuft, er jagt sie, alles ist gut. Und dann ändert sich der Film so oft. Und dann kommen so viele Twists und dann entwickelt sich jedes Mal so eine andere Situation. Du weißt nie genau, was abgeht und war einfach komplett begeistert davon, wie mich der Film quasi in der Hand genommen hat und mich jedes Mal in eine andere Richtung geführt hat und ich ihm nie böse war oder verwirrt war, sondern es war so ein, holy shit, das ist passiert, okay, ja, wow. Und so ein, wäre ich ein Typ, der eine Frau mit einer Waffe jagt? I'm not sure, maybe not. Dann, aber ja, anyway, abseits von diesen moralischen Debatten, ich finde, der Film war einfach urleibernd, hat Spaß gemacht, dauert 1:30, ja, 1:37 dauert er mit Abspann, haut voll hin und ich mag Kyle Gellner, das ist auch so ein Schauspieler, den man vom Gesicht irgendwo her kennt, weil er immer wieder mal auftaucht, aber man nie genau weiß, wer er ist. Der hat in Smile mitgespielt und in Scream 5, den habe ich gesehen.
Du meinst Five Cream?
Five Cream. Okidoki, Five Cream it is. Und ich finde, Michi, du hast ihn auch gesehen. Ich fand den ziemlich cool.
Ja, ich fand tatsächlich die Hauptdarstellerin mega cool. Mhm. Also
sie hat nämlich wirklich noch ganz wenig gemacht oder war halt irgendwo schon mal so in House of Cards, in der Backflash-Folge hat sie die 22-jährige Version von wem gespielt und so. Also die war...
Ja, also das ist ein Film, der eigentlich der was macht, was ich, glaube ich, gar nicht so sehr mag, ist, wenn du halt also nicht magst, aber ich finde, viele Filme machen halt das eine bestimmte, eine gewiefte Erzählweise nehmen und ich fühle mich dann oft ein bisschen verarscht. Also ich finde es dann einfach nicht immer so toll. Schönen Film All of Us Strangers zum Beispiel, der sehr gefeiert wurde, auch eine bestimmte Erzählweise, wenn man denkt, ich komme irgendwie eher veräppelt vor. Und der Film, bei dem ist
einfach gut geschaut.
Bei dem Film ist es halt so offensichtlich, dass er halt auch, also du weißt von Anfang an, ich meine, er sagt, es ist eine Geschichte in 6 Teilen und er fängt an mit 5, glaube ich, Teil 5.
Ja.
Ja, und du weißt also von Anfang an so, okay, ja, da gibt es natürlich einen Grund, warum das so ist, ja.
Und er kommt früh genug, oder? Also dieser Twist, dass die Geschichte, die du das siehst, nicht stimmt.
Ja, es kommt einfach mit jedem Teil was und es ist wirklich ein Film, der diese Erzählweise einfach für sich nutzt auf eine wirklich coole Art und Weise. Und deswegen, das mochte ich auch. Ich war sicher lange nicht so begeistert wie du. Aber ich finde auch cool. Ich glaube, es ja sehr slashy, finde ich. Also gut für Slash-Publikum.
Ja.
Und war auch im Slash, oder? Also war ein Slash.
Ja, genau, ja.
Okay, dann schneiden wir wieder Through the Power of Editing Anne rein und sie wird uns was über Perfect Days erzählen.
Perfect Days ist nicht nur einer meiner liebsten Filme, sondern war auch eine Überraschung für mich. Heuer, den haben wir letzten Dezember geschaut, der Michi und ich, im Grazer Kids Royal Kino. Shoutout an dieses Kino, weil seitdem wir das Nonstop-Abo haben, das Kino-Abo, gehen wir öfters hin und...
Wir waren jetzt schon 3-mal dort und es ist ungefähr so oft wie in den 10 Jahren davor.
Okay, man kann auch die Dinge immer ein bisschen schlecht reden.
Nein, aber es stimmt. Man kann auch ein bisschen schwärmen. Man eh oft dort für unsere Verhältnisse. Ja,
man kann auch mal, man darf auch mal schwärmen. Ja?
Ja, absolut.
Die Freude darf auch mal sein. So, also, Perfect Days. Und trotzdem, obwohl wir das letzte Jahr, im letzten Jahr geschaut haben, will ich nicht, dass der irgendwie untergeht, weil der so toll ist, dieser Film. Überrascht hat er mich deswegen, weil eigentlich halt Wim Wenders kenne ich nicht. So, also ich kenne ihn, aber ich habe noch nichts von ihm gesehen. Die Prämisse klang irgendwie nach so einem, es hätte ein Oma-Film sein können oder halt ein sehr viennaliger, sehr langsamer Film. Jetzt nicht etwas, was ich so dringend außerhalb der Viennale sehen muss, aber gar nicht, war gar nicht der Fall. Hirayama, gespielt von einem japanischen Schauspieler, dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen werde, weil es reicht eh schon, wenn ich Hirayama sage, ist so in seinen, weiß nicht, 50ern oder so, würde ich jetzt mal sagen, und er ist Kloputzer in Tokio. Und seine Tage sind ziemlich gleich und das zeigt der Film auch extrem gut. Also es ist eine Monotonie da, aber auch irgendwie eine angenehme Monotonie. Also er macht jeden Tag dieselben Bewegungen, ein bisschen immer angepasst an die Saison, er liest verschiedene Bücher. Und was mir natürlich sehr gefallen hat, und ich glaube mich ja auch, dass er jeden Morgen, bevor er zum Auto geht, holt er sich beim Getränkeautomaten einen Kaffee. Und da wir solche Japan-Fans sind und schon mal dort waren, dann sind wir so, ja, jetzt holt er sich seinen Kaffee. Und er macht einfach seinen Tagesablauf. Er ist zufrieden mit seiner Arbeit, du merkst es halt. Aber wie es bei solchen Filmen halt ist, und ich weiß nicht, ob der Wim Wenders extra damit spielt oder ob das einfach nur eine Erwartung von einem Filmfan ist, aber du denkst dir, okay, na, kann er überhaupt glücklich sein so? Ne? Also oft sind die Filme so, zeigen diese einfachen, simplen Menschen und die sind eigentlich wirklich komplett unglücklich in Wirklichkeit, nur checken sie es selber nicht. Und dann muss etwas kommen und wirbelt das durcheinander und dann merken sie, oh mein Gott, mein Leben war so grau und so eintönig. Und so oft laufen solche Filme so ab, ne? In diesem Film gar nicht. Ja, es passiert etwas, seine Nichte tritt in sein Leben und bringt unter Anführungszeichen Trubel rein, ja, weil eine seiner Kassetten kommt irgendwie abhanden, es taugt ihm halt überhaupt nicht, weil er hat immer die Mucke im Auto und die Kassetten sind relativ viel wert und es taugt ihm halt schon nicht so, aber das Ganze wirft ihn nicht aus der Fassung. Also er macht einfach weiter, er integriert die Nichte in seinem Leben und er wahrt auch Grenzen. Er wahrt Grenzen, als zum Beispiel seine Schwester dann gegen Ende des Filmes kommt und möhte, dass er zu ihrem an Demenz erkrankten Vater oder so, dass er den nochmal besucht und sagt auch nein. Und es ist auch nicht so, dass der Film ihn halt verteufelt oder ihm gesagt, ma, das wird er jetzt bereuen. Nein, Hirayama ist einfach zufrieden mit seinem Leben. Er setzt auch Grenzen und er genießt die Simplizität auch. Es ist nicht ganz eindeutig, dass es super ist, aber er wählt es halt selber. Er hat die Kontrolle drüber.
Es wird halt schon etabliert, glaube ich, oder so ist gelesen, gerade gegen Ende, dann auch mehr oder weniger ausgesprochen, dass halt schon sehr viel im Argen liegt in seiner Vergangenheit. Aber ich finde auch, es ist halt irgendwie so, zeigt irgendwie so schön, dass ich glaube, die meisten Menschen oder sehr viele Menschen einfach funktionieren und dass nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Also dass du sicherlich manche von uns haben einen Output im Leben, der gigantisch ist und da, weiß nicht, 500 Freunde haben wir und machen dies und das und das. Da haben wir einen Filmpodcast, nein, Spaß. Und andere haben halt sozusagen weniger, das muss nicht Geld sein, aber im Sinne von, die leben halt ein kleineres Leben, ja. Er steht jeden Tag auf, der hört gerne seine Musik, der putzt seine Klos, ja, that's it.
Geht zwischendurch
ins Bad und er ist zufrieden mit dem. Also es ist natürlich ein irgendwo ganz anderer Lebensentwurf und irgendwie viel kleiner und es ist viel weniger da. Aber in diesem Rahmen funktioniert er halt. Und ist er nicht unzufrieden. Und ich finde es eigentlich echt schöne Botschaft, irgendwie sozusagen, ja, das ist jetzt, der lebt wahrscheinlich das Leben schon so, weil es irgendwo nicht anders geht, weil er vielleicht nicht, oder sich nicht in der Lage fühlt, über all seine Probleme zu reflektieren, warum putze ich eigentlich los, obwohl ich ja intelligent bin, also ist ja wurscht, aber ich Potenzial hätte, was anderes zu machen, etc. pp. Sondern einfach, ich putze los. Aus. Passt.
Ja.
Finde ich einfach echt schön.
der ganze Film, also das Pacing, das Tempo, die Szenen, die Wiederholung, ist einfach so fein und wirklich kunsthandwerklich gut gemacht, der Film. Also wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz toll gemacht. Wirklich wie ein wunderschönes Gemälde ist es. Du steigst ein und du bist hypnotisiert von diesem Tagesablauf. Nein, ich weiß nicht, wie Wim Wenders das gemacht hat, aber ist für mich der tollste Film auf diese Art und Weise, wo viele Wiederholungen und so langsam eigentlich was Kleines gezeigt wird, ein kleines Leben gezeigt wird. Wirklich etwas, ein Film, an den ich seit letzten Dezember wirklich, wirklich schon oft gedacht habe. Tatsächlich. Was mich so beeindruckt hat, und ich würde ihn echt gern nochmal sehen, auch gerne auf der großen Leinwand tatsächlich nochmal.
Das wird wahrscheinlich schwierig, aber...
Es wird sehr schwierig.
Irgendwann.
Aber es wird schon irgendwann eine Wim Wenders-Retrospektive geben.
Und dann kroch mal hin.
So ist es.
So, dann jeder noch einen Film, oder? Wir kommen zu einem Film, der nicht so gut sein dürfte, wie er war, aufgrund der Geschichte, warum ich ihn geschaut habe, weil ich habe einfach das Slash-Film-Programm gescreent. Ich habe mich auch nicht damit beschäftigt, was ist der Startfilm, was ist der Endfilm. Ich habe nur gesehen, hey, da gibt es einen Stop-Motion-Film, der könnte... Patrick mag Stop-Motion-Filme, ich schaue halt auch Filme, die quasi so ungefähr das Team repräsentieren, war Memoir of a Snail, und ja, ihr könnt es mit Slash Film Festival Podcast nachhören, warum ich den ganz super finde. Das ist ein wunderschöner Animationsfilm. Das war eine extrem tolle Entdeckung. Also für mich war das so ein holy shit. Also ich habe den Film geschaut als Screener, relativ crappy halt am Laptop und quasi mit Tochter in der Trage immer wieder so 30 Minuten und schauen, dass es sich ausgeht. Und das war dann so ein Film, wo er dann echt lange, also nachdem er das erste Mal fertig war, war so ein, boah, das muss jetzt echt mal setzen, was da passiert ist. Also so richtig so Deep Movie Stuff. Und das ist wahrscheinlich der einzige Film dieses Jahr, wo das bei mir passiert ist. Und der hat mir einfach so abgeholt. Ich weiß gar nicht, ob er ein Evergreen ist, also ob man ihn so ewig oft schauen kann, weil er doch sehr eher so deprimierende Themen hat. Also es geht wirklich um ja, Mobbing, fundamental Kirche, Diskriminierung, Homophobie, alles mögliche, aber alles eingebettet in so einen weirden, tristen Optimismus. Also das, was Tim Burton früher voll gut konnte, also dieses die Weirdos abholen oder nicht einmal die Weirdos, sondern auch jede Person, die sich ein bisschen missverstanden fühlt und mal ein bisschen was anderes sehen will und so. Das macht der Film ganz gut. Und die Darstellung von Problemen aufgrund von Essen und wie das als psychologische Waffe eingesetzt werden kann, hat kein Film in den letzten Jahren so gut gemacht wie der Film. Also das war wirklich, das war hart. Also es war wirklich hart zu sehen, aber für mich ist es immer ein sehr Trigger-Thema und ich finde, deswegen ist es für mich ein Trigger-Thema. Deswegen, das ist ein Film, der das auch zeigt, was das für Probleme sind. Und ich finde ihn großartig. Es ist nicht mal meine Hipster-Meinung, weil er wird eh für den Oscar nominiert und er war eh der Abschlussfilm vom Slash. Aber für mich war es total erfrischend, weil ich einfach mit nichts gerechnet habe, weil ich einfach nur, ja, den einen Stop-Motion-Film, der ist kurz, den kann ich anschauen und dann so ein holy shit, ich bin jetzt emotional am Ende. Patrick, du hast ihn auch geschaut mittlerweile.
Ja, er ist einfach voll gut. Vom Stil her ist er absichtlich stylisch schier, aber jetzt stilistisch und nicht qualitativ. Also du hast schon quasi alles immer ein bisschen ranzig, immer ein bisschen grindig, immer ein bisschen, ja, einfach schier. Es hat mich sehr an Max and Mary erinnert, auch weil sie...
Vom selben Regisseur.
Ja, und weil sie auch dieselben Farbtöne verwenden. Also du hast alles in diesen Brauntönen irgendwie. Die Haut ist ganz grau oft und
die ist halt einfach... Die Leute haben Augenringe oder zumindest ja. Die Augen sind nicht so versenkt. Das wirkt halt immer so losgelöst. Also es ist immer so Fugen und das kommt immer so, als hätte keiner geschlafen in dieser Welt. Ja. Irgendwie so schaut es aus.
Fugen, auch die Schnecken sind schier und dann sind halt diese Geschichten, also alle Figuren sind irgendwie böse und gemein zueinander und das wird halt mit so einem, also die Story ist quasi, dass ein Geschwisterpaar auseinandergerissen wird, der eine sitzt ganz weit weg und sie muss halt da quasi ohne ihn zurechtkommen und sie schreiben sich Briefe und während er quasi die Briefe schreibt und sie liest, wie es ihm geht und das eigentlich eher alles okay ist, aber ein bisschen blöd sieht man halt, wie es ihm wirklich geht und das ist halt schon ein bisschen herzzerreißend teilweise und dann hast du halt so Sachen dabei, wo dann einmal seine böse Adoptivmutter quasi einen Brief schreibt und sagt, ja, und dann ist das passiert und dann siehst du, was halt wirklich passiert ist. Und das haut dich halt auch voll weg. Und das ist halt auch so ein Film, wo du wirklich weißt, okay, gut, also wenn was Schlimmes passiert, dann meint er das auch so und dann bleibt es auch. Also du hast nie die Hoffnung darauf, dass wenn mal was Zaches passiert, dass es dann noch eine Lösung gibt oder so.
Aber ich finde, wir haben es im Podcast dann, weil es klingt halt wie dieser extrem zermürbende Torture-Porn-Film. Er macht zum Schluss was mega Konventionelles, wo major dramatische Dinge doch revidiert werden und das darf er in meinen Augen, weil der Rest so scheiße war. Du bist dann so, Gott sei Dank. Also so, ja, nimm das Hollywood-Ding zum Schluss, weil es war wirklich notwendig. Also es ist wirklich notwendig, dass das eine Ding einfach dann doch nicht so war, wie du glaubt hast, weil die anderen 10 Dinge waren halt leider wirklich so. Und es gibt irgendwie so einen Optimismus mit so dieses...
Ja,
es
ist ein Happy End.
Es also ist
der
wirklich
Film
hat
ein Happy End.
Es gibt, ich finde, auf eine komische Weise ist es ein Film, der mir auch ein bisschen Kraft gibt, im Sinne von, ja, es ist viel scheiße und du brauchst es nicht sugarcoaten, also es Scheiße. Also quasi. Aber diese paar Momente machen es dann irgendwie aus und das finde ich extrem schön. Und ich habe echt geglaubt, ich kann nicht mehr mit Stop-Motion und ich bin so froh, dass das nicht stimmt. Also ich war wirklich schon am Stop-Motion-Burnout, weil ich eher diese polished High-Budget-Stop-Motion geschaut habe und das holt mich eben nicht mehr ab. Und der Film war für mich eben das, was Leute, die Stop-Motion lieben, eben immer sagen, er wirkt so persönlich. Also ich finde, der Film wirkt auch persönlich, ohne dass man weiß, dass der Regisseur irgendwie 7 Jahre an dem Film gearbeitet hat. Und dann liest man das und denkt sich, of course. Also, so, ja, also am Anfang haben wir nämlich gedacht, ist es vielleicht so computeranimiert, so Fake-Stop-Motion, weil man dachte, für einen Indie-Film und es ist halt echt aufwendig und kompliziert und mit wenig Budget. Und dann liest 7 Jahre und denkst, okay, ja, kind of makes sense. Also ich finde es richtig cool, dass der nominiert wird. Hoffentlich für einen Animations-Oscar, weil das ist so wie dieser, ich habe ihn nicht gesehen, aber dieser Robot Dreams, es gibt so diese Filme, die so happy sein können, dass sie halt das Publikum finden über diese Nominierung. Ja, Gott sei Dank eigentlich. Sehr knapp am Truckflip, wenn nicht am Truckflip. Also ich weiß, bin mir noch nicht ganz sicher. Genau. Michi, was ist bei dir noch auf deiner Liste?
Ich will noch der Brutalist. The Brutalist klingt irgendwie geiler. Der Brutalist, ein Film von Brady Corbett, der eigentlich, ja, ist nicht super bekannt, aber der eigentlich als Schauspieler gestartet hat und vor ein paar Jahren einen Film Vox Lux gemacht hat, den ich nicht gesehen habe, der, glaube ich, so mittel angekommen ist. Also es
ja,
gibt schon genug
Leute.
Ich glaube,
das war am Anfang so ein, oh Gott, Natalie Portman und so eine Popgeschichte irgendwie. Ja. Und dann, wie er auftaucht, das war so ein, okay.
Ja, genau, habe ich nicht gesehen. Jetzt kommt er jedenfalls zurück mit seinem neuen Film, Der Brutalist, und nimmt sich dafür gleich 3 Stunden 35 Screentime, because why not? Und der Film verhandelt von...
Das ist so der Turn-off. Also, yeah. Das ist einfach für mich dieser Turn-off.
I'm sorry,
ich werde irgendwann schauen, aber... Hey,
ich und
Jesus Ding, Christ.
Oder? Das ist so... Das ist,
I'll pitch that to you.
Die okay, Hälfte, okay. Die Hälfte von Michis Lieblingsfilmen oder sowas, eh nur 3,5 Stunden.
I'll pitch that to you. So. Also erstmal, es geht um Laszlo Todd, sein Architekt, gespielt von Adrian Brody. Wie kann Adrian Brody ins Oscar-Race kommen? Richtig, er muss einen Holocaust überleben. Aber in diesem Fall geht es nicht darum, nicht um den Holocaust selbst, sondern...
Ich finde noch immer, wurde gesnappt für Predators.
Das ist und Finn Redline.
Ich sag nachher noch was zu Adrian Brody. Genau, er kommt jedenfalls, er ist in Ungarn geboren, er überlebt den Holocaust. Das ist allerdings nicht das, was wir sehen. Wir sehen, okay, er hat das Ende, okay, er hat es überlebt und er kommt jetzt in die USA und baut sich dort halt eine Karriere auf. Und wird dort relativ schnell gefördert vom Guy Pearce, der spielt den Harrison Lee Van Buren, so einen reichen Herren. Der wird halt so sein Haus- und Hof-Architekt und verrennen sich da vor allem in ein Projekt und natürlich, wie es so ist mit den exzentrischen Herren, sie schmeißen zwar ganz viel Geld nach, aber wenn irgendwas schief geht, bist natürlich du schuld, eh klar. Auch noch mit dabei ist die Felicity Jones, die spielt die Ehefrau vom Lassertod und kommt dann später im Film vor.
Wie viel später im Film?
Ziemlich viel später.
Nach knackigen 3 Stunden.
Nicht so spät. Gut, wie kann ich den Film pitchen? Weiß nicht, ob es schon mal, wird es schon mal so gewesen sein, aber ich habe mir wirklich gedacht, nach 3,5 Stunden ist es nicht so, dass ich jetzt nicht froh war, dass der Film voraus ist. Es ist ja auch nicht unbedingt so ein Happy-Baby-Film. Aber es war eigentlich so, dass ich gesagt habe, ich finde die Figuren in diesem Film derartig exzellent geschrieben und inszeniert und gespielt, dass, also meinetwegen, dann geht es halt noch 1 Stunde. Muss nicht unbedingt heute sein, ja, aber ich habe fast schon das Gefühl gehabt, ich verstehe nicht zum ersten Mal, aber es ist ein seltenes Mal, wo ich die Faszination von Serien verstehe. Ich persönlich mag Serien relativ selten, weil ich will nicht 7-8 Stunden mit derselben Geschichte verbringen. Das interessiert mich irgendwann nicht mehr. Und da war es wirklich so ein I get it now. Also das sind einfach 3,5 Stunden über diesen Architekten, der dieses Haus baut und am Ende wunderschöner Twist und alles. Das brauche ich nicht. Und es ist einfach so toll inszeniert und so toll geschrieben, dass es einfach echte Menschen sind und es haut einen einfach ein bisschen um. Der Film hat nicht einmal so ein wahnsinnig hohes Budget, aber es ist einfach extrem gut inszeniert. Er ist so schön. Die Architektur in dem Film ist so schön, dass wir einfach den ganzen Film überzeugt waren, dass das auf einer wahren Geschichte basiert. Es passt halt auch voll gut in diese, also der Brutalist hat ja in diesem brutalen Architekturstil von der Zeit. Das ist nicht echt, das haben sie halt wirklich entworfen für den Film. Es schaut fantastisch aus. Es fängt damit an, dass er eine Bibliothek umbaut und der Guy Pearce ist eigentlich Urhas und dann geht er in die Bibliothek und sagt, oh, und du verstehst das. Oh, so, ja. Dann würde ich ihm auch alles Geld nachwerfen, das ich habe. Er ist super, super, super cool. Die Musik ist wunderschön. Und dann noch 2 Dinge für den Pitch. Das eine ist, ich finde wirklich, das empfinde ich nicht so oft, aber ich empfinde wirklich, dass Adrian Brody in dem Film, dass das eine, ja, was man für Wörter nehmen möchte, aber das ist eine ganz seltene Leistung. Also es ist wirklich unglaublich gut. Ich habe den Pianisten gesehen vor 100 Jahren. I can't remember. Ich weiß, dass ich ihn auf Deutsch geschaut habe und die Synchronisation ein bisschen schwierig war, weil er weint sehr viel und synchronisiertes Weinen ist immer so ein bisschen ich wusste nicht, was Adrian Brody drauf hat und es ist unglaublich, was Adrian Brody drauf hat. Und das Zweite ist, ihr könnt ihn auf 2-mal schauen, weil es gibt eine Intermission, eine gedachte Intermission. Es gibt mitten im Film eine Pause. Das heißt, ihr könnt ihn auf 2-mal schauen.
Ja, da habe ich schon die hipste Meinung im Internet gelesen, so, the worst thing about the brutalist long running time is the 30-minute intermission. So dieses, so quasi, ich verstehe schon bei so einem Film eine Intermission.
Also quasi, 30 Minuten 20, glaube ich nicht, oder schon?
Anscheinend je nach Screening, wie man das interpretiert.
Es ist wirklich eine Intermission, also es ist jetzt nicht künstlich, es ist wirklich eine Intermission drinnen, es wird auch Musik gespielt, die echt schön ist, Musik ist echt toll, müsst ihr euch den Soundtrack anhören. Es dauert noch eine Zeit lang, bis der Film bei uns in die Kinos kommt, ich habe ihn auf der Viennale gesehen. Aber Soundtrack ist echt toll.
Wer hat
toll.
Den Soundtrack gemacht, hast du das?
Natürlich, das war Daniel Bloomberg.
Okay.
Der ist bekannt für eine Band, die von der ich schon mal gehört habe. Nein, doch nicht. Kejun Dance Party. Okay. Ist aber schon lange her. Hat ja nicht viel gemacht vorher. Ich finde den wirklich, wirklich, wirklich toll, den Film. Ich finde, der ist eine echte Wucht. Und ich finde, der rechtfertigt die 3,5 Stunden voll. Also ich habe mich nicht 1 Minute gelangweilt. Ich finde den wirklich, wirklich, wirklich gut. Mhm. Also ich kann es euch nur ins Herz legen, aber ich weiß.
Überlebt der Film ein Sofa-Screening? Die Frage nämlich, also bei mir war es privat weil dieses Jahr extrem schwer, Filme
natürlich
im Kino zu schauen, die über 2 Stunden waren.
Ja.
3,5 Stunden im Kino sind dann 4 Stunden Kinozeit.
Also ich würde auch sagen, dass man das wirklich als auch an einen Zweiteiler sehen kann. Also die beiden Teile sind sich, das ist ganz lustig, weil im Viennale-Heft stand drinnen so, Adrian Brody überlebt den Holocaust und dann kommt er quasi gleich ins nächste Unglück. So oder irgendwie so, es passiert ihm quasi gleich das nächste Ultraschlimme.
Der nächste Schicksalsschlag steht bevor, sagen wir so.
Ja, nein, es ist, oder, ja.
I can't get a break.
Ja, und dann schaut er halt, ich habe halt den ersten Teil geschaut und gedacht, naja, ja, komm. Also, ja, ey, schwieriger Typ halt, der Guy Pearce. Na, aber ich meine, jetzt komm. Ja, ich meine, ob es jetzt so schlimm wie der Holocaust ist, darüber sollten wir wahrscheinlich nicht diskutieren, aber der zweite Teil des Films ist dann wirklich so ein...
You can only win with that argument.
Ja, also wenn wir in, könnt ihr den ersten Teil schauen, das könnt ihr euch noch relativ locker vornehmen und für den zweiten Teil dann...
Aber
ja.
Nur damit ich es verstehe, von diesen 3,5 Stunden Laufzeit, sie ist eine halbe Stunde... Intermission, die abgespielt wird.
Ich hab's nicht. Also halbe Stunde ist es so.
Aber die sind in der Laufzeit drin.
Aber sie sind wie was bei der Biennale? Bei der Werbung oder ist dann einfach?
Es ist ein Bild, wo steht Intermission, da sind Musik gespielt.
Das ist so, also über Musik, das hat ja Film.
Okay.
Tarantino-Film haben das ja auch gehabt, der läuft, da geht dann quasi der Vorhang im Kino.
Sie hat ja nicht dazu zählt zur Laufzeit, oder?
Genau, ich glaube, es zählt zu den 3,5 Stunden dazu, dass ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber ich glaube schon.
Und andere Frage, die ich noch habe, den Film, weil der Trailer war für mich auch so meditativ. So ein bisschen, also viele Einstellungen, einfach nur mal so, schauen wir uns die Linien des Gebäudes an, sind da, also so ein bisschen wie, nur weil ich es gerade vor kurzem zum ersten Mal geschaut habe, After Sun ist ja auch eher so Eindrücke, Gefühle mitbekommen. Ist der Film auch so sehr,
nein, ich glaube, der Trailer hat das halt auch deswegen rückgebracht, weil die Architektur in dem Film einfach wahnsinnig wichtig ist und das halt einfach so quasi so eine, ja, fast schon so, jetzt übertrieben gesagt, eine zweite Ebene ist, dass du checkst die ganze Zeit, er drückt was aus mit den Sachen, die er baut, wenn es auch nicht immer ganz klar ist, bis zum Schluss, was er ausdrückt, aber du checkst die ganze Zeit, oh, das ist mehr als nur ein Gebäude für ihn. Und deswegen ist diese brutale Architektur halt auch so wichtig für den Film. Ich könnte den Trailer ehrlich gesagt nicht gesehen, aber wenn sie das da so inszenieren, würde ich sagen, dass das deswegen ist. Ich würde ihn jetzt nicht als langsam oder meditativ, sehr dialoglastig. Und er ist wirklich toll. Er ist wirklich, wirklich toll. Ich finde ihn echt super. Schaut euch den an.
Truckflip?
Weiß ich nicht. Das will ich ihn ein zweites Mal schauen. Aber ich meine, hey, es ist ein 3,5-stündiger Film und ich freue mich, wenn er ins Kino kommt, um ihn nochmal zu schauen. Ich finde, das ist schon ein ziemlich großes Kompliment.
Patrick?
Gut. Mein Film des Jahres, wir haben es wahrscheinlich eh schon durchgehört, das ist jetzt nicht so eine große Überraschung, ist halt wirklich The Substance. Der Film, über den wir noch keinen Podcast gemacht haben, was wir aber nachholen werden. Was auch
immer da dazwischen gekommen ist.
Was wir aber nachholen werden. Worum geht's? Es geht um eine alternde Schauspielerin, die quasi ihren Job verliert, weil sie das magische Alter von 50 erreicht hat. Gespielt von Demi Moore und rausgeschmissen vom großartigen Dennis Quaid. Und die checkt sich dann eine Droge vom Schwarzmarkt, mit der sie quasi eine jüngere, bessere Version ihres Ichs wird, indem einfach aus ihrem Rücken eine jüngere, bessere Version ihres Ichs schlüpft, was grindig und brutal ist. Und diese jüngere, bessere Version ihres Ichs ist Margaret Qualley, die dann aber keine hehren Ansprüche hat oder irgendwas werden will, sondern einfach den Job nochmal machen will. Und sie wird dann quasi das junge, sexy Gesicht der samstags morgens Aerobic Fitnessklasse im Fernsehen, nur weil sie halt so toll ist und so jung ist und so viel besser als Demi Moore wird sie halt auch noch unglaublich viel erfolgreicher als sie. Aber das Problem bei dieser Droge ist halt, der Deal ist 10 Tage oder 7 Tage im Körper einer Person und dann 7 Tage im Körper der anderen Person. Und wir alle wissen es, wie wir jung und wild waren. Wir wollten dann halt auch nicht wieder zurück, quasi eine Woche schlafen, damit die alten Menschen was machen können. Und das führt dann halt zu Problemen. Und ja, der Film ist halt urgeil. Einerseits, weil es das beste Kinoerlebnis des Jahres für mich war. Es war der Slash-Eröffnungsfilm. Und der Film fetzt halt auch voll rein und du hast dann so Body-Horror-Elemente und du schaust da halt zu, wie sie die eine mit einer Nadel den Rücken der anderen wieder irgendwie zunähen muss und der ganze Saal geht mit und du denkst auch, und der Soundtrack, ähnlich wie bei Challengers, fetzt auch ohne Ende, also der, und ganz toll, sie haben es einfach den Trailer gemacht als The Substance, als Erklärung, was The Substance ist, die grüne Flüssigkeit, haust da rein, jüngere, bessere Version von deinem Ich kommt aus dir raus. Und das ist im Film auch so und ich finde einfach das Marketing von diesem Schwarzmarktprodukt so geil. Also ich war da wirklich, genauso marketest du ein Produkt. Es ist wurscht, du hast ein slickes Logo, du hast einen Claim, du hast das, diese Musik dazu.
Ja.
Ich würde mir das vielleicht reinhauen.
Aber.
Einfach nur, weil it's so fucking amazing.
Also als eine Person, die recht oft mit Handbüchern zu tun hat und quasi Kunden erklären muss, wie sie Dinge verwenden.
Fuck them.
Holy shit, wie wissen die überhaupt, wie die das machen? Also das Slick im Marketing ist auch in der Gebrauchsanweisung inkludiert.
Weil die nicht existiert.
Wie soll ich denn das schmecken und welche Vene ich mir das reinhauen soll? Also ich frage mich echt, wie viele Leute diese Substance verwendet hatten, sich mal umgebracht haben, ob wir halt der einzigen Person zuschauen, bei der es funktioniert. Also so offensichtlich war Switch every 7 okay.
Sure. Sie ist nicht die einzige Person, bei der es funktioniert, weil...
Ne? Nein, es gibt mindestens eine andere.
Aber nein. Also es
wir
ist
wissen die Produkt, also die Möglichkeit, das Produkt wirklich zu verwenden.
Aber schau, wir reden...
Das ist schon beeindruckend, schau, dass das reden, so offen ist. Also eben wirklich doch cool. Also,
wir reden vom Schwarzmarkt. Das heißt, dass sie nicht darauf angewiesen sind, dass die Leute ihnen immer wieder Geld überweisen, dass sie neuen Dinge. Das heißt, du zahlst am Anfang unglaublich viel Geld und wenn du ihnen keine Anleitung gibst, wie es geht, dann krepieren sie halt relativ schnell und du sparst du viel ein. Also es ist eindeutig Teil des Konzepts. Ja?
Wie gesagt, du brauchst halt ein paar Leute, die es überleben sollten, um den anderen Leuten zu sagen, hey, diese Substance ist so geil.
Schau, ich meine, du hast gesehen, du kommst in diesen Raum, das ist dann der Locker und dann gibt es dort 20 Fächer oder sowas, wo du das aufmachen kannst. Das heißt, der Kundenstamm ist nicht sonderlich groß.
Und ich glaube, es ist auch ziemlich teure Geschichte. Also
das muss so teuer sein.
Daher profitiert sich das eh schon eh, glaube ich.
Ja, und also von dem her alles gut. Und ja, also wie gesagt, ich habe halt unglaublich viel Spaß gehabt. Ich habe ihn nochmal geschaut, ich habe nochmal Spaß gehabt. Ich finde den, also einerseits natürlich hat der Aussage und bla, und du kannst drüber reden, wie, also da steckt schon noch viel drinnen, aber er macht halt auch wirklich Spaß. Es ist nicht so dieser, oh nein, der vollernste Film und es ist auch nicht dieser, es ist nur Blödsinn, du musst wirklich tief graben, bis du was findest, sondern der haut dir einfach mit dem Hammer die Botschaft rein, passt, und dazu haut er dann mit dem Hammer einfach auch alles andere rein und denkst auch, ja, passt, super.
Ich war überrascht, also mir gefällt das sehr gut, aber ich war überrascht, dass so ein plakativer Film so gute Chancen auf Cannes hatte, weil er, ich finde, man vergleicht mit Titan war schon mehr Kunst. Also hat dich eher verloren. Ja. Ich finde, der ist ja wirklich gut zugänglich und will auch gefallen.
Das ist in der Art,
will die Leute abholen. Er will nicht highbrow in sich. Und dann zum Schluss hat er wirklich Spaß und ist sich nicht so gut, ein bisschen Spaß zu haben. Also quasi, er muss sich dann auch nicht das tiefe Arthouse-Ende geben, sondern darf auch mal in den Overdrive gehen, weil man gedacht hat, also das hat wirklich perfekt auf Slash passt. Also die letzten 20 Minuten waren einfach Slash-Extravaganza.
Es macht auch Sinn, dass er auf Cannes eben Drehbuch gewonnen hat, weil es einfach ein awesome Drehbuch ist. Also einfach nur die Story an sich ist ja verrückt. Und Make-up müsste eigentlich auch gewinnen, wenn du das anschaust. Also was sie da machen und wie sie es machen, ich weiß immer noch nicht, wie sie diese Practical Effects auf den Boden kriegen, aber unglaublich leibend. Und das ist, finde ich, also wir haben ja dann auch ein paar andere Sachen geschaut in Vorbereitung auf die noch zu kommenden Podcasts. Und da ist was mir immer aufgefallen ist, wenn ich David Cronenberg Sachen habe, der hat immer einen Punkt, wo seine Filme irgendwie kompliziert werden zum Folgen oder zum Anschauen. Er hat immer so einen Punkt, wo er umschaltet und dann geht er Overdrive in.
Im Esoterischen quasi.
Ja, also, esoterisch, also schwierig. Du hast dann immer diese so, okay, da ist jetzt ein Switch passiert, jetzt ist er nur noch surreal, jetzt weiß ich nicht mehr wirklich, was da passiert. Also die Handlung wird obstrus, weil er einfach im Bodyhorror versinkt und solche Dinge. Das ist er überhaupt nicht. Also das hast du da, der ist einfach, ist und bleibt einfach voll zugänglich die ganze Zeit. Ja. Und das macht halt unglaublich viel Spaß. Er ist auch voll mit Anspielungen an andere Filme. Also du hast halt alles, was irgendwie so Horror, oder was die Regisseurin halt irgendwie beeinflusst hat, steckt da drinnen. Und nochmal, Dennis fucking Quaid. Also ich würde den ja einfach als besten Nebendarsteller nominieren. Ich würde einfach drauf scheißen. Ja, der ist so ekelhaft in dem Film. Er ist so cool inszeniert. Sie haben diese ultra-closen Aufnahmen von ihm mit dieser 0,5er Kamera, also so Fischauge quasi, wie Poor Things viel gefilmt hat, wo er wirklich 3 Zentimeter vor der Kamera einfach nur ich weiß gar nicht,
Garnelen spritzt oder
sowas und überall, oder Hummer und überall spritzt so mal dumm und er redet die ganze Zeit und hat diesen Fake-Lacher oder den echten Lacher, den er drauf hat. Es ist so grindig, es ist so geil. Und ja.
We all love it.
Mm. Ja, ich glaube, es ist ein ziemlich geile Double Bill mit Barbie. Also der und Barbie back to back ist, glaube ich, ein weirdes Pop-Feminist Doppeldosis irgendwie von ganz andere Art von Zugängen, aber beide sehr unterhaltsam und beide irgendwie ein bisschen weird.
Wenn du kurz nachdenkst, du findest so viele Filme, die dazu passen. Es ist echt arg.
Ja, ja. Na, aber ich finde auch von diesem, also was ich überraschend gefunden habe, war, dass der Film auch wirklich es geschafft hat, einen News-Hype, einen auch, ich meine, ja, Limited Release, aber er war dann trotzdem ein bisschen in der Box-Office unterwegs, er ist nicht komplett in der, im Arthouse gelaufen, sondern war so kurzzeitig auch in den amerikanischen Box-Office. Das finde ich ganz interessant, dass der Film das geschafft hat, weil er ja wirklich sehr Genre ist und spricht halt für dieses, dass er dich so abholt, dass er dich so mitnimmt. Also quasi er macht schon mehr Aufwand, um außerhalb des Genres zu funktionieren für Leute, die halt zufällig ins Kino gegangen sind, was er den Titan nie gemacht hätte. Also Titan war immer, ich weiß bis heute nicht, was das Ziel mir da gefallen, aber ich weiß bis heute nicht, welche Gruppe man identifiziert hat, weil Titan als diese Art von Menschen wird diesen Film mögen. Weil ich finde, Substance, der kann im Votivkino laufen, im Gartenbaukino, im Heidenkino, es ist wurscht. Also quasi, du wärst nicht überrascht, während ein Titan das Votivkino verkrault und im Cineplex geht keiner rein. Also es ist, ich finde schon sehr beeindruckend, was da geschafft worden ist mit dem. Cool. Aber das Jahr wäre nicht vollständig, wenn wir nicht zu guter Letzt Annes Meinung zum neuen Sean Baker bekommen, oder? Also ich habe den Film nicht gesehen, ich weiß Annes Meinung noch nicht, aber ich bin relativ überzeugt, dass sie sehr gehypt ist.
Es ist ja auch ein ziemlich awesome Film, muss ich sagen.
Finden auch beide, glaube ich, sehr gut, oder?
Ja, voll. Und ich habe ja...
Oh, jetzt schaut mal, jetzt da kommen wir die Anne.
Entschuldigung, tut mir leid, Anne.
Ich muss natürlich über Sean Baker reden, weil das ist mein Liebling, mein Schatzi. Ich habe ihn ja auch entdeckt so, das ist ja Podcast-Wissen, gell? Anno, wann war das, 2015 oder so, saß ich auf der Biennale, warte jetzt mal kurz, ich saß im Urania oder im Stadtkino, eins von beiden.
Haben wir ihn gemeinsam geschaut?
Das weiß ich nicht.
Weil dann war es im Stadtkino.
Dann war es im Stadtkino, dann haben wir ihn zusammen geschaut. Und ja, es hat mir einfach, ja, mein Gehirn neu programmiert, wie man so auf Internetsprache sagen würde. Und seitdem liebe ich Sean Baker. Jeden Film, den ich von ihm gesehen habe, liebe ich, ist so. Und auch Anora kommt in diese Liebesliste rein. Es geht um Annie, oder halt Anora ist ihr voller Name, gespielt von Mikey Madison. Sie ist Sexarbeiterin, also erotische Tänzerin und Prostituierte, Sexarbeiterin, genau. Und eines Abends soll sie einen jungen Mann im Club, wo sie arbeitet, bespaßen, weil sie Russisch spricht. Der junge Mann heißt Vanya und er ist so ein millionenschweres Bübchen. Und sie verstehen sich eigentlich recht gut so. Er hat auch der Gelderschall recht locker sitzen und ladet sie halt dann zu sich ein, dass sie halt bei ihm Sexarbeit verrichten soll, bei ihm zu Hause. Und er heuert sie dann quasi an für so ein Long-Term-Sexarbeits-Commitment, so. Sozusagen eine Freundin plus auf Bezahlung. Sugar, wie heißt das? Nicht Sugar Mami, Sugar Daddy. Wer ist denn das Sugar Kind? Gut, das Anora. Sugar Kind, ja, das Sugar Kind. Genau, und sie verbringt
dann. Anfangs auch begrenzt, oder am Anfang heißt es irgendwie so für eine Woche oder so, genau. Weil sie nach Vegas fahren gemeinsam.
Ja. So ist es, ja. Also es ist. Genau, es ist also deshalb, sie machen sich auch einen bestimmten Preis dafür aus und so, also das läuft alles recht geregelt ab. Sie fahren auch nach Las Vegas zusammen und sie merken halt, okay, sie verstehen sich so privat halt auch eigentlich sehr gut, könnte man sagen, da ist ein bisschen sowas von, sie vergucken sich ineinander. So, das ist super an dem Film, du weißt irgendwie emotional manchmal, also du kannst sehr viel reininterpretieren. Die Figuren sind sehr vielschichtig und man ist sich nicht immer ganz sicher. Es ist nicht eindeutig, ob der jetzt die große Liebe ist und oder ob das nur geschäftsmäßig ist oder so. Es ist, der Sean Baker ist extrem gut darin, eine Grauzone oder einfach diesen Graubereich zu zeigen, wo du einfach dir denkst, okay, es könnte jetzt wirklich Verliebtheit sein, aber das ist eigentlich auch eine Person, die Annie ist eine Person, die das natürlich sehr verdrängt in sich, weil sie in so einem Feld arbeitet, wo dieses Verliebtheit halt überhaupt keinen Platz hat eigentlich und so. Also sehr, sehr, sehr vielschichtig.
Ich finde, es kann sich auch gar keine, also es ist ja voll schwierig, vor allem in dieser kurzen Zeit, das dann zu beurteilen, weil ja, also die Machtverhältnisse halt so absurd verteilt sind. Er halt dieser quasi Oligarchensohn und ja. Sie, ja, Sexarbeiterin, also dass sie dann sozusagen sich dem committet, also so anti-verliebt kann es ja gar nicht sein, dass sie, also ich finde es wenigstens echt schwer rauszulesen, wie die Personen eigentlich emotional zueinander stehen, weil es irgendwo fast wurscht ist, so im Sinne von, es gibt eh nur eine Entscheidung in dem Fall.
Ja, das stimmt. Und sie heiraten dann in Las Vegas, was eine bindende Ehe ist, was aber seine Eltern nicht wissen. Und es darf natürlich nicht sein, dass der kleine Oligarchenwahn ja da eine Sexarbeiterin heiratet. Als seine Familie ihn damit quasi konfrontiert oder die beiden halt scheiden lassen will, läuft er davon. Und es beginnt ein Roadmovie, so wie eigentlich, also ich sage jetzt nicht alle, aber alle Sean Baker-Filme, die ich gesehen habe, sind eine Art Roadmovie. Man könnte auch wahrscheinlich wirklich schon diese Art von Roadmovie nach ihm benennen, Bakersche Lauffilm oder weiß ich nicht. Weil ich glaube, er nutzt das, um so viele Charaktere wie möglich zu zeigen, so viele Begegnungen wie möglich zu zeigen. Ihm sind Menschen extrem wichtig. Das Leben von den verschiedensten Menschen. Er ist ein Regisseur, der nicht nur die Reichen zeigt und irgendwie so glossy Sachen. Also er kann Glossiness, so Las Vegas und wie geil das ist dort, wenn man viel Geld hat. Das kann er auch zeigen, aber er schaut sich auch immer die Kehrseite an. Wie sind die Leute drauf, die dort arbeiten? Wie sind die Leute, die in einfachen Diner essen? Und ich glaube, dieses Roadige, dieses Laufen und von einem Schauplatz zum nächsten benutzt er, um so viele Menschen wie möglich zu zeigen.
Weil ich finde, das hat auch was von Verdrängung, oder?
In vielen seiner Filme. Ja, man muss nicht nachdenken, wenn man so krass einem Ziel folgt. Ja. Und die kommen gar nicht dazu, so wirklich nachzudenken, was da abgeht. Erst am Ende hat auch die Annie die Möglichkeit, wirklich zu reflektieren, was passiert denn da eigentlich gerade, was will ich? Sie ist in diesem Sog gefangen, diesen Vanya zu finden. Und sie eigentlich so richtig weiß sie gar nicht, was jetzt los ist. Und am Ende reflektiert sie und tut dann eine Entscheidung für sich treffen, weil sie ja schon ein sehr starker Charakter, eine sehr starke Frau ist. Und genau. Also es ist wirklich wieder ein extrem toller Film von ihm. Manchmal mit ein paar Längen, muss ich sagen. Also zwischendurch der Roadmovie-Teil ein bisschen kürzen. Ich finde es auch spannend, auch ein interessanter Punkt, dass am Anfang wird zum Beispiel so die Sexarbeiterinnen werden im Club halt gezeigt und halt wirklich, man könnte sagen, Male Gaze, Bobsch im Fokus. Irgendwie schafft es Sean Baker, dass man sich nicht denkt, oh mein Gott, das ist jetzt so ein 2001er Musikvideo.
Ich finde auch die Anora insofern voll cool gemacht, weil sie eigentlich das Geschehen immer kontrolliert. Also du hast sie im Sexclub schon oder im Stripclub schon so, dass sie sich quasi die Kunden aussucht. Sie geht hin und sagt, hey, ich mache das jetzt, weil ich brauche Geld quasi oder ich möchte das jetzt. Und ich finde, das ist voll schön gemacht, weil es einerseits halt irgendwie die Sexarbeit jetzt nicht irgendwie so ultra schlimm und ultra verteufelt, aber gleichzeitig halt gar nichts Glorifizierendes hat, was er dann am Ende sich dann da so hochschaukelt, dass sie dann eher irgendwie dann, wie du sagst, zur Reflexion kommt und mit entsprechenden emotionalen Outburst, also wo du dann fast das Gefühl hast, okay, sie hat sich selbst auch ein bisschen schöner gemacht.
Ja.
Oder ein bisschen schöner geredet, als es eigentlich ist. Ja. Aber nevertheless ist sie jetzt nicht ein Opfer Also das inszeniert schon echt gut, finde ich.
Also das ist auch, also ich finde Sexarbeit, das ist so ein Thema auch im feministischen Raum, da gibt es viele Sichtweisen, die so nebeneinander stehen können auch, was Sean Baker aber ganz klar hat und das ist so, also sagt er auch in Interviews, dass er Sexarbeit quasi nicht nur zeigen möchte, sondern auch sagen möchte, es ist eine Arbeit quasi wie jede andere und sie muss beleuchtet und gezeigt werden, eben nicht glorifizieren, nicht so, hey, cool, Sexarbeit, aber es ist etwas, wofür man Respekt haben sollte, auch vor den Protagonistinnen, vor den arbeitenden Menschen in ihrem Bereich und das in jedem seiner Filme kommt das 1:1 rüber, dass er ganz viel Respekt hat vor seinen Protagonistinnen. Super.
So. Und jetzt kannst du über.
Jetzt können die Männer wieder reden.
So, und das erklärt den Film.
Nein,
jetzt habe ich gerade mit der Anne geredet, aber jetzt rede ich mit dem Patrick. Jetzt können wir tiefe
Konversationen. Ja. Jetzt erklären wir mal, wie es wirklich ist.
Dieser Film ist feministisch, weil.
Nein, was ich die Anne halt schon mal gefragt habe, ist, ich glaube, Sean Baker-Filme oder alle Sean Baker-Filme, die ich gesehen habe, ist irgendwie, Person muss von A nach B kommen und es ist unglaublich stressig.
Mhm.
Das sind Sean Baker-Filme.
Ja.
Das ist halt wirklich, Tangerine war so, die Hauptdarstellerin sucht ihren Freund und rennt durch L.A. und baut halt irgendwo Scheiße dazwischen. Mhm. Red Rocket sowieso, ich glaube, der sucht einfach das Geld, während er gejagt wird die ganze Zeit und am Ende findet er seine 17-jährige Freundin, mit der er wieder nach L.A. abhaut. Because legal as an eagle. Ich weiß nicht mehr genau, was in Florida Project, ob das dieselbe Formel ist, weil die Kids streichen ein bisschen durch
und
machen Bullshit.
Es hat aber auch so ein bisschen im weitesten Sinne Roadmovie-mäßig, ja. Also so von Station zu Station.
Und bei dem ist es halt auch wieder voll. Also es beginnt ja quasi, sie heiratet, also sie ist eine Stripperin oder eine Sexarbeiterin, ich glaube eher so ein bisschen beides, je nachdem, wie es sich ergibt. Und sie hat dann auf einmal einen sehr jungen russischen Kunden, der sie heiraten will, damit er in den Staaten bleiben kann und sie sieht das ganze Geld und denkt sich, ja sicher, warum nicht? Und dann macht sie das und am nächsten Tag steht quasi schon seine höchstwahrscheinlich...
Sorry, ganz kurz, wenn ich dich unterbrechen muss, aber wird das nicht die Anne sagen?
Ich gehe davon aus, hat die Anne alles schon gesagt.
Ja, aber wenn es ich sage...
dann stimmt's.
Auf jeden Fall, der hat und weiß, dass er wieder mal dumm rennt, einfach nur, und dass das nie Fahrt wird bei ihm. Also, es ist, es hat mich voll an Good Time erinnert, weil es eben auch dieselbe Story quasi ist. Du rennst schon mal dumm und musst ganz schnell was einsammeln. Aber ich war voll dabei und der dauert ja auch 2,5 Stunden oder so irgendwie.
Dauert länger, als man meinen würde.
Ja, ich denke mal auch, ich glaube schon, dass man bei dem vielleicht nicht bei dem Brutal ist, aber bei dem kann man sicher was kürzen.
2:18, ja.
Ja, aber er ist schon auch sehr, sehr leiber.
Ja, Brutalist gibt's ja. Keine Sekunde kannst du steigen. Kannst du mir ist die... Ja,
wir brauchen mehr 90-Minuten-Filme.
Kannst du mal Intermission
einlegen. Ja.
Na, passt, man ist die Top 12. Wegen kürzeren Filmen kann man ja eigentlich verweisen auf unser Podcast-Programm, weil wir ja immer andere Filme reinwerfen, wenn man heute nicht. Heute ist es Best-of. Aber wir haben ja auch quasi andere Filme entdeckt. Wir haben immer versucht, den Vergleich von einem aktuellen Film zu vielleicht einem Klassiker oder irgendeinem Film, der einem am Herz gelegen ist. Habt ihr Filme dieses Jahr aus dem Podcast-Programm, die euch in Erinnerung geblieben sind? Also quasi, die nicht die Hauptfilme waren, sondern irgend so ein netter Feind. Ich hoffe, ich nehme es kaum weg, aber ich habe mit Opera meinen ersten Giallo gesehen und ich habe es urgeil gefunden. Ich meine, es ist eh klar, Giallo ist eh super, habe ich immer gehört, aber es ist einfach urerfrischend, wenn man das endlich mal abhakt und sagt, ja, stimmt eh, jetzt kann ich auch mitreden, so Argento, sau gut und jetzt fällt mir dieses Poster immer wieder auf. Also wahrscheinlich habe ich es schon öfter gesehen in so Videotheken oder Filmforen oder sowas, aber jetzt kenne ich dieses Nadelposter und der Film war mega geil und speaking of 90 Minuten, der war auch sau kurz. Also das hat mir extrem Spaß gemacht, dass der Podcast dieses Jahr halt auch ein bisschen in diese Richtungen abgebogen ist mit Klassikern. Und ich bin biased und ich habe schon einmal auch in unseren Stories gesagt, aber danke auch ans Filmmuseum für die Tipps dieses Halloween. Also der Code Per Noel, wenn ihr noch einen Weihnachtsfilm braucht und Kevin euch beim Hals raushängt, dann schaut's mal den Brutalo Kevin. Das ist ein recht cooles Counter-Programming. Habt ihr was aus dem Programm?
Ja. Ja. Es war einmal ein schöner Podcast. Nein, es war einmal, sagt uns allen nicht so viel, das ist Schokoktose, die schöne und die bestie Interpretation, La Belle et la Bête, aus dem schönen Jahr 1946, dort auch nur 90 Minuten. Und so ein Film, über den, ich weiß nicht, ob es on-mic war, aber off-mic auf jeden Fall, der würde sagen, uneinig ist das falsche Wort, aber sagen wir mal so, der hat jetzt mich schon ein bisschen mehr abgeholt als euch. Ich finde einfach so ein Film, der auf eine, also ich habe den damals als magisch beschrieben, es klingt jetzt so kitschig, aber ich finde, das war wirklich der Eindruck, den ich hatte. Das ist ein Film, den es einfach auf diese Art, also they don't make movies like this anymore, natürlich nicht, wenn du heute so einen Film machst, das wäre lachhaft. Er muss natürlich, er ist in seiner Zeit verankert, aber gerade das macht den, finde ich, so schön. Das ist einfach, ja, einfach sehr praktische Tricks, wo du eigentlich jetzt kurz auf Pause drückst, immer genau weißt, wie du es gemacht hast. Das macht es nicht weniger beeindruckend, macht es nicht weniger ästhetisch. Und ich finde, für den Film von 1946 hat er ein Ende, über das man sogar einmal nachdenken kann. Also für eine Die Schöne und das Biest Interpretation ist das Ende so, that's weird. Und nein, ich finde den Film wirklich wunderschön. Der hat mich extrem gut gefallen.
Das war für mich ein bisschen Democrats and Republican Diskussion, weil wir haben die zwei Filme gehabt, wo wir genau gegenüber gestanden sind. Also Patrick und ich mögen Frankenstein voll und schön, dass ihr wisst, nee, und bei euch genau umgekehrt. Ja. Und wir haben die Filme nie benannt und waren einer Meinung, waren so, ja, der eine Film, der ist richtig gut. Und der andere Film, also gleich, der war nicht so, ja, stimmt, genau, aber der eine ist viel flüssiger und der holt dich richtig ab und dann, also, warte, ihr redet von Schöne und das Biest? Nein, ich meine natürlich Frankenstein. Was? Ihr redet von Frankenstein? Das ist ja wahnsinnig.
Ich fand Frankenstein voll okay.
Ja, und Frankenstein war für mich wirklich eines der Highlights, weil es war immer so ein, ja, den sollten wir mal schauen und und diese ganzen Monsterfilme und so, und dann endlich mal einen Grund gehabt, den zu schauen, war so ein, hey, cool, leibend, wer bereit, die anderen auch zu schauen? Genauso, also nicht genauso, war aber Faster Pussycat Kill Kill, come on. Niemand von uns hätte den gesehen.
Ja. Und ich hätte nie Tremors gesehen.
Und das wollte ich auch sagen. Der Film, der mich am meisten wohl begleitet hat, vor allem, weil ich den zweiten Teil noch geschaut habe mit dir, war Tremors, weil, what the fuck?
Ich finde, das waren so die Prioritäten mit Kind. So dieses, ich kann jetzt nicht alle Filme schauen. Aber wenn der Patrick vorbeikommt, dann könnte ich sie in die Trage nehmen und wir könnten Tremors 2 schauen. Ja, das ist eigentlich voll okay. Also, das ist so, wie in einem anderen Film fühlst du dich schlecht, wenn du dich aufs Baby fokussierst und mitträgst. Aber Tremors 2 ist voll okay. Also das geht schon. Okay. Ja. Ich muss natürlich noch Prey einwerfen aus die Referenz zu einem Hauptfilm, die mich jagen wird quasi.
Es ging ja.
I kind of see what you tried to do. Ja, dann ist das Film ja vorbei. Mir ist eingefallen, ich habe sogar noch eigentlich theoretisch neben Substance hätte ich noch eine positive Kinoerfahrung gehabt. Wow. Nämlich, ich habe im Jänner, so am 6. oder 8. Jänner herum, war Godzilla Minus One im Gartenbau-Kino, der den Truck-Flip gekriegt hat. Und es war die schrecklichste Kinoerfahrung ever, weil der Termin von der Tochter war schon drüber und ich war die ganze Zeit so im Kinosaal mit, scheiße, Gartenbau-Kino hat keinen Empfang, was ist, wenn ich da die Nachricht nicht kriege? Und dann sitzt so, nein, es wird schon nichts sein. Boah, willst du wirklich die nächsten 50 Jahre anhören lassen, dass du die Geburt der Tochter also nicht rechtzeitig da warst, weißt Godzilla im Garten von dir. Na, geh vielleicht doch raus. Na, ist eh nix. Bist du sicher, dass nichts ist? Dann kann der ganze Film war einfach. Es hätte so ein tolles Screening werden können. So ein Scheißdreck. Also das war wirklich. Plus hat das Publikum oder unser Team nicht so abgeholt. Das hat es dann am Top nicht.
Habe ich nicht urf betont, wie toll der Film ist.
Ja, das.
Ich mag ihn halt nicht, aber.
Oh. Wäre der Wolf ja immer rein und rausgelaufen ist, bin ich da gesessen und bin bei der Musik so.
Habt ihr irgendwelche Kinoerfahrungen noch gehabt, wo ihr gesagt habt, ich meine, wir haben jetzt Slash gehabt.
Ich muss sagen, dass das mit den Kinoerfahrungen hat sich ziemlich gewandelt, seit ich das Nonstop-Kino-Abo habe, weil ich einfach so oft einfach mal neben nach der Arbeit oder sowas alleine ins Kino hupf und halt viele entweder leere Kinosäle habe oder einfach allein unterwegs bin, dass es da nicht so fetzt. Ich habe noch ein, ich habe den Zuckerro-Film gesehen, eine Dokumentation über den Musiker.
Das sieht wirklich nach Nonstop-Kino aus.
Semi-freiwillig an einem Samstag. Und ich habe von der Musik nichts gewusst. Also ich wusste, es gibt Zuckerro, ich wusste, er hat dieses ein italienisches Lied. Aber der macht auch coole Musik irgendwie. Und das war so ein nettes Screening im Filmcasino, Samstagnachmittag mit so einer Gruppe alter Menschen, weil die kennen Zuckerro und sie mögen Zuckerro und ich war der Jüngste da drinnen. Und das war eigentlich voll nice. Die waren so, Ma, schau, erinnerst du dich noch? Schau da die Frisur. Ja. Und dann einfach so wie so ein Pensionistenkreis ein bisschen. Ich habe mir gedacht, wenn ich mal so alt und gebrechlich bin, will ich auch noch ins Kino gehen.
Hans Zimmer, schau.
Ja, schau. Da spielt den zweiten Ton. Ja, super.
Da schläft er ein auf der Orgel. Das war ein Savage.
Ich finde noch, nicht ein konkretes Erlebnis, fand ich zwei oder drei öfters, habe ich es eh nicht geschafft, aber ich möchte lobend erwähnen, die Magical Mystery Movie Night im Gartenbau Kino, das ist eine Reihe, wo ein Zufallsfilm gespielt, also Zufallsfilm, sie bereiten drei Filme vor, sind in drei Kuverts gesteckt, jemand aus dem Publikum zieht eines der drei Kuverts, der Film wird gezeigt, that's it. Ich war nicht oft genug dort, um sagen zu können, welche Tendenz da ist. Ich habe einmal gesehen Priscilla, Queen of the Desert, Film, den ich schon kannte, cool, sehr mag, und einmal
Podcast-Film.
Und einmal Hatte. Ich wusste jetzt gar nicht mehr sicher, wie es war. Ja. Hatte mit Paul Newman. Ich muss sagen, dass der Film jetzt so mich nachhaltig bewegt hat, aber es ist halt einfach so cool, weil es wird halt diese Karte rausgezogen und ich habe noch einen Film gesehen, wie heißt der? Rikiki oder so? Rififi. Rififi. Ja, der ist super cool.
Das ist so ein Spionagefilm.
Das ist ein Spionagefilm,
so
ein
Alter. So noir.
Und das ist halt immer so witzig, weil sie ziehen halt diesen Karte raus und dann liest halt jemand vor. Ja, es ist ein französischer Film, also von 1955. Oh. Also in Schwarz-Weiß. Oh. Also, es bleibt dann trotzdem fast jeder sitzen und schaut sich das halt an, ja. Und
Das ist schon cool.
Zahlt man vorher?
Nein, nonstop.
Also nonstop, okay.
Und oder du zahlst halt.
Ja, sicher zahlst vorher, ja, klar. Du bist schon drinnen.
Aber es ist Teil vom Nonstop.
Ja, wenn du Nonstop hast.
Wenn du Nonstop hast,
dann stehe ich ja nicht auf, wenn ich.
Ja.
Also dann wäre es wirklich dumm, natürlich, wenn ich dafür
zahle. Ja, klar, natürlich.
Aber auch bei Hutt war es so cool, weil es wird halt gezogen und dann ist es ein Schwarz-Weiß-Film aus 1946 oder so irgendwas. Ja. Oder auch 1954.
Irgend sowas, ja.
Er ist Englisch, er ist texanisch ohne Untertitel und der ganze Saal, scheiße.
Es war auch ein bisschen ein Problem, aber.
Ich habe auch noch, wenn wir schon beim Nonstop Girlin sind, die haben auch noch im Gartenbaukino immer wieder so eine Retrospektive, so die Nachtblende.
Stimmt.
Mhm. Da war ich auch nur einmal, da haben sie irgendwie das Thema 1984 gehabt. Und ich habe irgendeinen weirden sexy Thriller gesehen, ich habe keine Ahnung, was da abgegangen ist, aber war ziemlich leiber, weil die eine, die kann halt nicht schlafen und der war langweilig. Also ist sie, Crimes of Passion hat es geheißen, genau, wartet.
Ist das der Russell-Film? Nein, gell?
Nein, das ist der, oh ja, Ken Russell-Film.
Ah ja, genau, ja, das ist eine Kultfigur, glaube ich.
Ja,
Ken Russell.
So, Fashion-Designer Joanna Crane leads a double life. By night, she is China Blue, a prostitute who's attracted the attention of a sexually frustrated private detective and a psychopathic priest in possession of a murderous sex toy. Es ist wirklich so ein, das ist einfach ein Priester, der versucht, alle zu bekehren, aber eigentlich ist er notstandig ohne Ende. Und dann gibt es irgendeinen armen Familienvater, der, weiß nicht, dessen Ehe in Wirklichkeit zu Ende ist, aber niemand will es wahrhaben. Und der halt irgendwie den Auftrag bekommt, sie zu verfolgen, weil er Geld braucht und dann verliebt er sich in sie oder auch nicht und shit happens und es ist alles in Neon und sie hat diese geilen 80er Jahre Outfits an und es spielt die Musik dazu und du denkst halt die meiste Zeit nur so, was? Warum? Und dann am Ende kommt halt, also das mörderische Sextoy ist halt wirklich ein Vibrator, der einfach sehr spitz ist und dann vibriert, aber er vibriert halt anscheinend so stark, dass er dich dabei aufspießt. Und das ist halt gesagt,
of course.
Sure, why not? Und viel Spaß.
Ich finde generell, dass man vielleicht häufiger auch älteren Filmen im Kino eine Chance geben sollte. Klar, es kommen neue Filme, die vielleicht sogar noch mehr vom Kino per se profitieren. Ich würde eines zum Denken geben, wenn es nicht unbedingt eine Retrospektive ist, sondern wirklich so quasi ein willkürlicher, ja, Magical Mystery Movie, jetzt in irgendeinem Film, Nachtblende, sie könnten irgendeinen Film spielen, dann gibt's halt, wenn ich einen Film spiele, der schon 30, 40, noch viel älter ist, gibt's halt einen Grund, warum ich den immer noch spiele, ne? Also, natürlich muss mir dann trotzdem nicht gefallen, aber ich sag mal, viele Filme, die jetzt im Kino sind, die vielleicht werden die in 40 Jahren nicht mehr ausgegraben für eine Nachtblende. Es gibt ja immer einen Grund, warum diese Filme dann noch noch gezeigt werden.
Also bei der Nachtblende werden wir sicher nicht Tremors 4 sehen.
Nein,
würde ich nicht mal mehr ausrufen.
Naja.
Aber naja.
Tremors 4 jetzt wahrscheinlich nicht. Tremors 1.
Tremors 1. Could genau, be, yeah. Could be, weil bei der Nachblende wird auch geschaut, dass man Filme schaut, die jetzt nicht so mega heraus, also die halt auch gehen im Sinne von deinem mentalen Zustand, yeah. Von dem. Und ich muss jetzt auch sagen, also gerade diese Instanzen, gerade mal hier Nachblende Filmmuseum / ich finde das einfach so top, weil dieses Kuratieren wird einfach wichtig. Also ich habe es in unserer Programmgestaltung, also wir haben halt einfach den Vorteil, wir sind 4 Leute und wir bringen jeder einen anderen Aspekt rein. Das heißt, wir schaffen es auch, neue Filme füreinander zu finden, und das ist dann aber trotzdem immer noch ein Next Level, wenn man so eine kuratierende Person mal herholt und wirklich sagt, hey, du hast die ganze Filmgeschichte, du hast nicht nur Tags, sondern ich kann dir ein Feeling von Chucky 2 beschreiben und du findest mir extrem obskure Referenzen, die ich in meinem Google-Ding vielleicht irgendwann finde, aber nur, wenn ich sehr speziell die Keywords schon weiß, wie ich kombiniere. Und dieser persönliche Aspekt von ich präsentiere etwas, das mir am Herzen liegt, ist dann auch was. Plus, was jetzt anscheinend wieder, was man zumindest versucht im Kino-Marketing mit Terminator, 40th Anniversary und Anniversary Screening, Herr der Ringe und sowas. Es gibt halt viele Leute, die kennen diese Memes, aber die wollen das dann auch so quasi wie ein Konzert im Kino sehen. So diesen einen Klassiker, den will ich auch mal auf der Leinwand sehen, die alten Scorsese-Filme und sowas. Also die sind jetzt nicht die Nischendinger, wie du vorher beschrieben hast, Michi, wo du sagst, hey, das ist ganz was anderes und jemand interessiert das noch. Aber das wird aktuell auch ganz identifiziert fürs Generieren von einem neuen Kinopublikum, dass man die Leute mal abholt mit, hey, das ist ein Klassiker, der kann dir auch, ich meine, das ist ein Grund, warum dieser Scorsese-Film
immer noch läuft.
Ja, ja. Und Taxi Driver ist vielleicht immer noch interessant in diese Richtung. Boah, mir hat das so weh getan, dass ich einen Starship Trooper schauen habe können dieses Jahr. Das war wirklich bitter, wir verlosen die Tickets und dann kannst du selber nicht hingehen. Und dann schreibt er als Filmmuseum, wollt ihr nicht übrigens? Also wir könnten auch, nur falls euch interessiert, Starship Troopers im Kino zu sehen. Also weiß ja nicht, ob das für war euch irgendwie... Genau. Also das finde ich sehr, sehr positiv. Also ich bin wirklich neugierig, wie es jetzt weitergeht. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass gerade ein Franchise-Sterben und Umstrukturieren passiert. Also es ist jetzt nicht so, dass plötzlich originelle Filme von der Pipeline kommen, aber die Region, wo das herkommt, verlagert sich langsam, kommt mir vor. Also dass wir einen gewissen Sättigungsfaktor von Comic-Filmen jetzt einfach überschossen haben. Und jetzt sucht man gerade die neuen Blockbuster oder Tentpoles, die halt irgendwie relevant sind. Ich finde es gerade eine mega spannende Zeit.
Ich probiere jetzt gerade viel mit Musicals.
Ja, aber die haben jetzt...
Aber ohne zu sagen, dass es Musicals sind.
Ohne es, ja, die stimmt. Wenigsten, also bis Wicked hat jetzt nichts funktioniert, muss man auch so. Also nur so Backdoor-Ding. Aber
ja, und sie arbeiten ja immer noch an den Superheldenfilmen.
Genau, also genau.
James Gunn hat genau. Seine Dinge, aber es dauert halt, vielleicht ist genug Zeit.
Aber
heute habe ich gelesen, dass da Chris Evans anscheinend wieder zurückkommt in einer noch nicht bekannten Rolle zu Marvel. Also auch wieder so ein, okay, cool.
Und ich finde es aber spannend, wenn es dann sowas gibt wie die Pinguin-Serie, die bei uns ist auf Sky gelaufen, glaube ich, die halt so ein 8 Folgen Colin Farrell und Kristen Milioti von, also Kristen Milioti, How I Met Your Mother, Colin Farrell, einfach so eine Serie, die so viel besser ist, als es sein dürfte. Also so quasi, wir machen eine Serie zu einem Batman-Ding und dann ist es einfach ein spannendes, sehr gut gemachtes 8-Folgen-Drama.
Wo die Verbindungen zu Batman eigentlich fast das Schwächste sind.
Genau, und es ist auch wieder wurscht, es ist vorbei, es ist eine Staffel und das war's. Und das kannst nicht, du kannst dieses Konzept nicht endlos spinnen. Du wirst auch Dune nicht endlos jetzt die nächsten 5 Jahre ins Kino bringen können.
Warte ab.
Ja, okay.
Nein.
Und auch Godzilla X Kong, der ja auch mega profitabel war und ein bisschen so diesen blöden Blockbuster-Film.
Ein paar werden da schon noch gehen.
Ein paar gehen, aber das ist auch enden wollen.
Avatar kommen auch noch.
Ja, aber ich hab's zumindest.
Ja gut,
aber
die kommen in 15 Jahren oder sowas. Ja.
Nein, also ich bin wirklich gespannt, was nächstes Jahr auf uns zukommt von Blockbuster-Landschaft. Also wir haben schon angekündigt, Wicked. Schauen wir mal, wie er ankommt und wer dann mit mir über Wicked podcasten will, aber vielleicht ist es wahrscheinlicher als ein Planet der Affen Podcast. Wir müssen unbedingt The Substance nachholen, also da haben wir schon ein Konzept für The Substance, wir haben die Filme eigentlich schon gesehen, wir werden Substance kontrastieren mit Videodrome von David Cronenberg,
X
von Ty West und
Cleo von 5 to 7
von Agnes Varda, ist das richtig? Mhm. Ja, und das ist lustig, ich hab die letzte Story, wo wir posten immer quasi Who Knows the Movie und sowas und X haben die Leute natürlich sofort erkannt und Videodrome habe jetzt auch nicht ein unoffensichtliches Bild ausgewählt. Das Cleo muss ich noch posten, ich bin wirklich neugierig, ob da jetzt dann sein Stille.
Weil er ist schon so ein wichtiger Klassiker.
Ja, aber hast du ihn gesehen, nur weil es ein wichtiger, also du hast ihn gesehen, ja. Aber
ja, voll.
Wie wahrscheinlich ist es?
Und dann musst du ihn auch noch trotzdem erkennen von den Bildern, die sind jetzt so.
Also,
yeah, absolut.
It's not easy.
Aber das steht uns jetzt im Jänner bevor. Dann kommen wir eh schon langsam ins Oscar-Rennen und bin neugierig, ob's, was es wird. Wird es Brutalist versus Anora versus Wicked versus Who Knows? Ich weiß gar nicht.
Also, Emilia Perez hat jetzt die meisten Golden Globes-Nominierungen.
Na dann!
Vergesst bitte nicht das Meisterwerk, das Konklave heißt, ja.
Ich habe schon gehört, dass das super ist.
Ich hab vorhin Spaß gehabt. Das war auch ein cooles Filmerlebnis, weil. Ich glaube, wir hatten ungefähr, also ich und die meisten von eher ein bisschen älteren, also älter als ich, ZuseherInnen, wir hatten ähnlich viel Unterhaltung aus ganz unterschiedlichen Gründen. So, die waren voll on board und ich war so, lol, noch ein dummer Twist.
Ich stelle es mir wirklich vor wie The Two Popes, weil den habe ich geschaut mit meinen Eltern. Und ich habe ihn jetzt nicht sonderlich toll gefunden, aber ich habe schon gemerkt, dass er gut funktioniert. Und ich bin einfach so, ernsthaft, also das geht nicht.
Also ich
finde es jetzt gerade nicht, also wie plakativ könnt ihr eigentlich.
Wenn wir haben alle, manche von uns haben im Westen nichts Neues gesehen, der Edward Berger, der Regisseur, der hat was drauf, also es ist technisch super toll gemacht. Bibi-Fein gibt's nichts, aber Stories ist ein Stuss. Aber bitte, go for it, Oscars. Ich hätte meinen Spaß. Aber Ralph Fiennes, so liebe ich dich ab, aber Adrian Brody braucht seinen zweiten.
Na, Ralph Fiennes kann nächstes Jahr dann für Odysseus sein.
Ja,
ich glaube, weil der schaut super aus. Keine Ahnung, aber er schaut schon very.
Aber speaking of Hypes, die sich dann verpfufft haben, also wie gesagt, ich war ja bei jedem Blockbuster dann immer 10-12 Wochen danach. Deswegen Gladiator fehlt noch. Aber ich habe es extrem lustig gefunden, wie man 2 Wochen vor Gladiator jetzt noch so schnell eine Präventiv-Reevaluation von Ridley Scott macht. Und Gladiator ist jetzt ein Masterpiece und ein flawless Ding. Und der jetzige Gladiator, der könnte Regie, Film, alles und Denzel wollen und dann sein.
Oder nicht.
Also das war wirklich, das war eine Mega-Sättigung. Also das merkst du auch immer, wie sie die Filme, ich mache es ja selber auch, aber wie man sich so hypt auf diese Filme und so und dann geht man voll Enthusiasmus und dann so.
Ja, ich finde es fast die beste, ich habe Gladiator schon lange nicht mehr gesehen. Ist der gut gealtert?
Ich weiß es eben nicht. Also.
Ist gut gealtert, ja. Weil das finde ich ist das, was Gladiator 2 mit am besten macht. Du bist die ganze Zeit den anderen Film sehen. Vielleicht so, ja, ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, aber ich glaube, der war eigentlich gut. Der war viel besser als das, was ich mir da gerade anschaue.
Und wir können das ja nicht beenden, ohne zu sagen, es kann halt nicht jeder Film Top Gun Maverick sein, oder?
Das ist absolut korrekt.
Also es ist einfach, Gladiator 2 hätte halt gern die Danger Zone. Aber geht
und ja, Top. Aber wahrscheinlich, weil Russell Crowe nicht zurückgekommen ist.
Ja.
War wohl schwierig nach dem Ende vom ersten.
Weil
ich kann euch empfehlen, es gibt den Cancelled Movie Reports Podcast, die machen immer so Hörspiele zu Filmen, die es nie gegeben hat. Und es gibt ein Gladiator 2 Skript, wo der Russell Crowe Charakter in der Unterwelt ist und die griechischen Götter werden jetzt vom Christentum ersetzt und deswegen muss er jetzt in der Unterwelt irgendwie gladiatorisieren und da hochkämpfen gegen irgendwelche Götter oder sonst. Das ist wow. Kompletter Scheiß, aber es ist sehr lustig anzuhören. Also wirklich so ein Drehbuch, wo du dir denkst, ganz ehrlich, ich hätte das lieber gesehen als Gladiator 2, weil das war wenigstens ein Schaß. Also das ist ja richtig. Also das
jetzt so straight to DVD sehen kann oder so ein hey, warte mal, Gladiator hat gut funktioniert und was haben wir da drüben? American Gods ist gerade Bestseller. Können wir da was zusammenwerfen vielleicht?
Ich weiß, also irgendwie so. Es klingt wirklich also so ein schade, dass man dann nicht die Eier hat, den Film zu versenken.
Ich will noch, weil ich glaube, wir werden nicht mehr oft über diesen Film sprechen, hoffe ich zumindest, will ich noch etablieren. Bei Gladiator 2 wird der Film.
Was ist das, glaubst du, dass wir nicht über Gladiator 2?
Wird der Filmtitel so gezeigt, so im Film so gezeigt, dass quasi Gladiator steht und dann ziehen sich die Wörter auseinander und das I bleibt stehen. Das heißt, eigentlich ist der inoffizielle Titel von dem Film Gladiator. Das ist vielfach so gut wie, wie hat er geheißen? Fast, wie hat der
Fantastic?
Ja, Fantastic, genau. Gladiator ist.
Glad to wait.
Sorry, dass ich die Geduld unserer HörerInnen dann auch überstrapaziere, aber ich muss noch kurz auf unseren Letterboxd gehen. Wir haben ja Letterboxd, da könnt ihr auch mit uns reden.
Darf ich nachher noch Musik empfehlen?
Sicher.
Okay, empfehle doch jetzt Musik.
Du kannst jetzt.
Nein, das mache ich dann nachher, weil es passt gerade thematisch nicht so gut dazu.
Mhm. Also empfiehlst du nicht den Soundtrack von Glad to wait?
Nein, ich schaue nämlich gerade, ob es dieses Jahr einen Film gegeben hat, der den Titel im Film richtig gut gesagt hat. Aber
naja, The Substance.
The Substance, aber ich glaube, sie sprechen es nicht aus.
Oh ja, das ist The Substance, oder?
Sag ja, nicht. Es ist nicht so, wahrscheinlich wäre das der Run-Up, also wahrscheinlich der Truckie für besten Titel im Film. Fall Guy, haben sie es gesagt. Und ich finde, Planet der Affen ist so halb. Das ist
Ein Film, in dem es wirklich Spaß gemacht hat, war Room Next Door vom Pedro Almodovar.
Das hat Spaß gemacht?
Nein, aber das Titelsagen hat Spaß gemacht, weil es The Room Next Door, du weißt nicht, worum es geht. Und dann ist es halt wirklich die Szene, in der das Wort fällt, ist quasi, I'll be in the room next door. Und dann weißt du quasi, worum es geht.
Super, das ist richtig. Da muss ich, genau, schämen. Ich wollte schämen, das war's. Der Lindsay Lohan-Film Our Little Secret. Weihnachtsfilm. Das ist aufgeregt.
Ich finde es nicht okay, dass diese Filme in diesem Podcast diskutiert werden.
Ein geheimes Secret. Und sie sagt nie im Film, it will be our little secret. Okay, so let it be our little secret. So, sag den fucking Filmtitel in der Mitte, wenn du die Prämisse etablierst, dass sie jetzt lügen müssen. Und am Ende kommt sie und dann sagt, what is that? Ah, nothing. My little secret. Nein, das kannst du nicht machen. Du kannst nicht ganz zum Schluss den Titel falsch sagen. Das ist einfach.
Das ist erklärt.
Also wirklich, aber der ist voll okay. Der Film ist voll okay.
Ich unterstütze es nicht, dass diese Art von Filmen hier diskutiert werden. Nicht in Filmmusik.
Ja, am Anfang vom Podcast hat, ich weiß nicht, ob das drinnen ist. Sonst erklär,
ich schneid's nicht.
Okay, passt. Der Wolfi wollte singen und der Patzi gesagt, denn ich habe schon genug Weihnachtslieder gehört heute. Und da schaffe ich den Superbogen. Ich kann euch eine EP, es ist eine EP empfehlen, die ist tatsächlich erst im Oktober rausgekommen, das weiß ich gar nicht. Die heißt Benjamin Blümchen singt Weihnachtslieder. Und es ist wirklich, wirklich gut. Ich kann insbesondere empfehlen das Lied Zuckerstückchen Häuschen, wo Benjamin Blümchen das Wort Zuckerstückchen Häuschen so langsam singt, wie das noch nie ein Mensch, ist ja auch keiner, gesungen hat. Es ist absolut großartig. Die anderen Songs sind nach Last Christmas benannt. Was ist das?
I see it.
Nein, weil der Wolf kommt jetzt bald in die Zeit, wo irgendwelche furchtbaren Kinderlieder abspielen wird. Das wird dann doch schlimmer.
Okay, na gut, aber dann lassen wir das retten mit Ed. Okay,
machen wir haben statt Let It Snow haben wir Hier im Zoo und statt Santa Baby haben wir Panda Baby. Sehr großartig.
Mir sind noch zwei Filme eingefallen, High und Low Light. Ich muss sagen, ich habe nicht viel erwartet, aber ich war von Furiosa schon ein bisschen enttäuscht. Ja. Das war schon der Film, wo wir wirklich davon ausgegangen sind, wir machen hier einen Podcast drüber. Und dann war so ein, okay. Aber Legacy Sequel, Planet der Affen und so weiter. Wenn es einen Film geht, wir haben vorher gesagt, es gibt einen Paradigm Shift. Wir werden jetzt quasi zurückblicken in gewisser Art und manche Filme ändern sich. Es wird einen Film gehen, der für diesen Streaming War repräsentativ steht. Das ist Roadhouse. Also wir haben Roadhouse nicht erwähnt. Roadhouse ist ein Schundfilm, ein Schrottfilm aus den 80ern. Und aus irgendeinem Grund gibt er immer so ein paar hundert Millionen dafür aus. Und
nein, 80.
Aber das fasst diese Zeit einfach so zusammen. Nichts rechtfertigt diese Ausgabe.
Moment, also, du hast den Film gesehen. Diese 80 genieße, Millionen waren gut investiert.
Es gibt so diese Zeit, Filme, wo man sagt.
Er ist so gut angekommen, er hat so viel Geld gemacht.
Es ist so wie die letzte Staffel. Es ist so wie die letzte Staffel Game of Thrones. So alle sind unzufrieden und ich habe genau das gekriegt, was ich wollte und bin dankbar. Hey, Moment, aber niemand
bei Roadhouse machen. Ist niemand und unzufrieden. Jeder hat bekommen, was ja, er
aber
wollte.
Niemand wird das als Businessmodell irgendwie verwenden, diesen Film.
Also oh ja, also es gibt einen zweiten Teil. Der erste Teil hat Amazon so viel Geld gebracht, auf magische Art und Weise.
Und das fasst auch dieses Streaming so zusammen. Ich kenne niemanden außer uns zwei, der Roadhouse geschaut hat. Dann liest so, ja, er hat 55 Millionen Zuschauer in dem ersten 5 Sekunden oder irgendwas und was. Ja. Und wenn jeder von denen $10 zahlt hätte, dann hätte der Film angeblich 1 Milliarde an den Kinokassen gemacht. Und es gibt fast keinen Film, der eine halbe Milliarde, also
Du kannst ja nicht umrechnen, weil du schaust ja jeden Scheiß da
rein. Hey, so viele Leute schauen die Zipper. Also es ist quasi, oh Gott, das hat mich gerade gealtert, dieses Kommentar. Ja.
Aber nein, großartig. Und was mich auch wundert, dass wir Trap nicht erwähnt haben.
Ja, das war der einzige Film neben Godzilla Minus One, den wir zu viert dieses Jahr geschaut haben, oder?
Ja, could be, ja.
War nicht so schlecht. Ein bisschen overhyped vom Trash-Faktor, aber
okay.
Ich habe schlechtere Filme im Kino gesehen dieses Jahr.
Ja, mit dir.
Passt.
Passt. Das heißt, wir starten weiter mit Substance. Wir sind auf Instagram, Letterboxd primär. Anscheinend habe ich Wicked schon mit 5 Sternen geratet, laut meinem Letterboxd-Profil.
Komisch.
Ich habe das aber echt nicht absichtlich gemacht.
Oh, wirklich
nicht. Ich bin gerade so auf My Movies Watched, weil ich noch schauen wollte, was habe ich in dieses Jahr geschaut, also Wicked mit 5 Sternen.
Das hast du aber schon länger.
Ja.
Ja, okay.
Mich hast du sogar schon gesagt.
Ich habe es dir gesagt.
Ich lasse das jetzt mal und dann schauen wir. Das letzte Mal, wo ich gesagt habe, es ist unmöglich, dass mich der Film nicht abholt, war das Dune 2 und we all know how that turned out. Also schauen wir mal, wie ich in Wicked hineingehe. Danke fürs Zuhören. Danke für die Unterstützung. Wir sind jetzt seit fast 11 Jahren der österreichische Filmpodcast und nicht mal ein Baby konnte diesen Filmpodcast stoppen und das freut mich eigentlich sehr. Dann noch frohe Weihnachten.
Take that, baby.
Das habe ich nie gesagt. Also, wenn das irgendwann mal
das spielen wir hier vor, wenn sie, weiß nicht.
Boah, nein, das muss ich dann eh alles verstecken, weil die wird sich so, also sie wird sich eh für immer für mich genieren, aber Filmpodcast, ich hoffe einfach, dass das Feed dann schon ganz, ganz vergraben ist. Okay, danke fürs Zuhören, danke für euch. Alles Gute, Anne, und wir sehen uns, hören uns mit The Substance im neuen Jahr. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.